Ja, hallo. Da sind wir.
Wer ist denn da?
Hallo.
Parasit.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 49. Und heute ein Dreier.
Das ist ein Dreier heute. Das ist natürlich kein Parasit. Das ist unser lieber Freund, der Flo. Hallo, Flo.
Ja, hallo zusammen.
Wobei, das Parasit, es klingt schon immer echt fies, ne? Parasit, es gibt keine guten Parasiten, oder?
Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt kein Biologe, aber ich glaube, es gibt Parasiten, die so eine Abhängigkeit bei anderen Tieren und Bäumen und so verursachen. Ich habe mir das irgendwie mal so halbwegs erklären lassen, aber
ja, also verstanden habe ich nicht. Sagen, dass wir drei eine abhängigkeitsparasitäre Situation haben, aber ja, Flo ist heute mit dabei. Freut mich und Zimmi natürlich, also das freut uns natürlich sehr.
Ja, genau. Heute mal, ja, Folge 49 habe ich schon erwähnt. Nächste Woche Folge 50, nicht nächste Woche, nächste Mal. Jubiläumsfolge heute, ja, heute mit Special Guest. Der Flo, in welcher Folge war er eigentlich dabei gewesen? Schon mal bei uns. Boah. Verdammter Mist.
Dass wir diese Folge. Das war diese Community-Folge, aber das ist auch schon gefühlt wieder ein halbes Jahr.
Das gucke ich jetzt mal gerade nach.
Da guckst du gerade nach?
Das würde mich auch mal interessieren. Aber das war dieser Community-Dings.
Ja, guck mal nach. Ich mach gleich mal hier als erstes, was wir immer vergessen, Werbung zu machen mal für uns hier. Ja. Für die Leute da draußen, bewertet uns, ja, unseren Podcast. Teilt ihn mit euren Freunden, Verwandten, Leute, die ihr nicht kennt, mit allen einfach. Oder? Ja. Oder bei YouTube, wenn ihr da seid, gebt einen Daumen nach oben, ja. Übrigens für Leute, die uns vielleicht nur hören, es gibt auch uns in Video. Weil wir sehen ja auch ein bisschen schön aus und da könnt ihr bei YouTube gucken.
Ja, ganz kurz, wir sind ja hier die absoluten Profis, deswegen machen wir mal alles live vor Ort. Flo, tust du mir einen Gefallen und kannst du irgendwie deine Lautstärke etwas runterschrauben? Ich glaube,
bei dir Moment. Mache ich das bei den Einstellungen?
Moment. Ja, deine Lautstärke, aber ich weiß nicht genau wo, aber das.
Ich habe jetzt Mikrofonlautstärke automatisch anpassen, hatte ich hier.
Nee, das ist die Kopfhörer tatsächlich, die, glaube ich, die
Rückkehr. Okay.
Ich weiß es nicht, eins von beiden, aber wir kriegen das hin, wir hören es ja gleich. Ich mache
jetzt besser?
Hört sich gut an. Zimmi,
sag was? Ja, doch, hört sich gut an.
Okay, dann haben wir es geklärt. Dann war es meine Systemsteuerung, die etwas zu laut war.
Das ist ja kein Problem, wir sind doch trotzdem konsequent, schnell, gut und super, deswegen haben wir es gemacht. So, jetzt gucke ich mal gerade. 27 war Dr. Strange, doppelter Horror war es nicht, Wes Anderson war es nicht. Doch, doppelter Horror, war es das vielleicht?
Nein.
Das war eine doppelte Horror. Nee, das ist er ganz sicher nicht. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Das bin ich. Boah, das sieht aus wie ein Crack-Junkie, Alter. So. das ist es auch nicht. Shop mit Efra kann es auch nicht sein. Drunk Bullshit Artist ist es auch nicht. Tom Cruise war es nicht. Hä, wo war das denn? Warte mal. Was waren denn die Themen? Wir haben über Horrorfilme gesprochen. Ah, da, warte mal. Das könnte es sein.
Gefühlt über jeden einzelnen Film.
Ich habe Folge 35 war es. Das ist eine sehr durchwachsene Folge gewesen, aber wir haben Flo lieben und schätzen gelernt und ich freue mich sehr,
dass wir
deswegen heute wieder als Dreiergespann auftreten können. Und ich habe ein Herzensthema. Ich freue mich sehr über dieses Thema, was wir heute besprechen. Es liegt mir schon so lange auf der Zunge.
Ein Herzensthema, Donnerwetter.
Und zwar Geschlechtsumwandlung.
Dann erzähl mal.
High Tension.
Willst du gleich sofort mit High Tension starten?
Ich will mit High Tension starten, Jungs. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie beschissen, unfassbar lange, doll Druck ich auf der Kappe habe, um über diesen Film mit euch zu quatschen. Zimmi, ich wollte dich schon so oft anrufen. Ich wollte wissen, wie du den findest. Ich will über diesen Film quatschen. Alles Weitere können wir danach machen. Wir können über jedes Thema, ich habe nämlich noch zwei, drei andere in der Pipeline. Ich bin heute sogar mal halbwegs vorbereitet. Also, das klingt auch wieder negativ. Ich bin wirklich sehr gut auf High Tension vorbereitet. Ich habe andere Themen noch offen. Ich habe noch Fragen offen. Also, ich habe richtig Bock und möchte deswegen unbedingt wissen, High Tension. Wollen wir direkt loslegen mit High Tension?
Jetzt hast du ja schon gesagt, jetzt können wir nicht sagen,
nee, gerne. Aber
doch nicht.
Ja, wir können jetzt auch sagen, du könntest jetzt auch sagen, weißt du was, das ist der Spannungsbogen, jetzt reden wir erstmal ganz entspannt über die letzte Folge Schillerstraße.
Oh Gott, Tatort. Wann war die? Vor 15 Jahren, oder?
Schillerstraße, jetzt habe ich wieder Lindenstraße eigentlich gesagt, aber Schillerstraße war das auf Sat.1, dieses Comedy-Ding.
Ja, dieses, genau. LOL. Dieses Impro-Comedy da, ja.
War tatsächlich die Schwarzwaldklinik.
Ah, nie gesehen.
Was? Nie gesehen? immer mit meiner Oma geguckt.
Ja, da gab es ja gefühlt nur die 3-4 Sender, die man hatte.
Ja.
Da lief halt sonntags oder samstags, keine Ahnung wann es lief, halt eine Sache im Fernsehen und die hat man mitgeguckt.
Oder James Bond bei auf ARD und ZDF.
Oder das, ja.
Ich habe tatsächlich bei meiner Oma, die hat auch damals nur 5 Sender, glaube ich, oder 6 Sender waren das. Das war ARD, ZDF, dann hatte die WDR und ich glaube noch irgendeinen ganz komischen Sender, ich weiß aber nicht, welcher das war, vielleicht DLF oder so ein Kram, und Vox. Warum auch immer, meine Oma hatte Vox. Und ich habe das nie verstanden, aber das war natürlich im Vergleich zu den anderen Sendern der einzig coole Sender, wenn du irgendwie 9, 11 Jahre alt bist. Und da lief damals auch immer so, kennt ihr noch diesen von Sammo Hung, diese Action-Serie, die er hatte, dieser Cop, den er gespielt hat? Er war so ein Japan-Cop. Kennt ihr das noch?
Muss ich jetzt erstmal passen.
Sehr geile Serie. Das muss ich mal raus, wie die heißt. Es gab noch so 1-2 andere Serien, die dann immer liefen, die verhältnismäßig cool waren, aber es lief leider auch GZSZ und unter uns die Wiederholung von früher. Also das, was damals 10 Jahre, oder stimmt, 5 Jahre vorher auf RTL lief, lief dann halt 5 Jahre später auf Vox. Und da habe ich dann original so in 2001, 2002 die 1998er Folge GZSZ geguckt, weil das einzige Gefühl war, was es gab.
Du bist krank.
Der Karate-Cop, Martial Law. Kennt ihr die nicht?
Karate-Cop sagt mir irgendwas.
Der Karate-Cop, nee. Martial Law. Geile Serie.
Vielleicht, wenn ich es mal sehe, aber jetzt so vom Namen her sagt mir es erstmal nichts.
Nee. War ein cooles Ding. Lief sogar mal nachmittags. Also da lief, damals war ja auch noch so scheiß auch egal auf Jugendschutz gefühlt. Da lief ja auch, Jackass lief ja um 13 Uhr auf MTV. Ja. Und South Park dann auch, die ganzen Folgen liefen auch mal nachmittags. Wobei die jetzt auch wieder nachmittags laufen bei Comedy Central, was ich sehr komisch finde. Weil fühlt doch alles von South Park irgendwie ab 16 ist, meiner Meinung nach, aber...
Ja. Okay. Sogar ungeschnitten? Also jetzt nicht irgendwie mit Piepsern
oder so? Also ich gucke ja kein Fernsehen, aber ich war ja durch einen Zufall vor kurzem mit im Krankenhaus und dann habe ich da halt eben den Fernseher laufen lassen und auf einmal lief South Park und ich war so, okay, cool. Und es war eine Folge, die schon sehr viele Schimpfwörter hatte. Also es war so, das war ja interessant, dass das jetzt hier so auf 13 Uhr laufen kann, cool.
High Tension.
Wie, willst du jetzt sofort damit anfangen?
ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja bei mir auch sehr viel Erklärungsbedarf. Ich habe mit Manuel schon am Wochenende so ein bisschen drüber gequatscht.
Okay.
Wie fangen wir eigentlich am besten an?
Also ich würde sagen, Flo, wir haben ja sonst eigentlich mal unsere Aufteilung. Du bist ja jetzt ein bisschen reingeworfen ins Wasser. Wir haben ja einmal die Inhaltsangabe. Aha. Wir können gerne, also ich würde gerne über Hightension, die Inhaltsangabe möchte ich gerne durchkauen, ich möchte gerne was zu den Veröffentlichungen erzählen und dann natürlich Review bzw. Trivia zu dem Film und das sind so die Sachen. Flo, wo siehst du dich denn bei diesen Themen? Möchtest du irgendwas davon übernehmen?
Also auf jeden Fall die Review und ein bisschen Trivia und ein paar Veröffentlichungen können wir vielleicht auch ein bisschen drüber quatschen. Ja, Inhaltsangabe bin ich nie so gut drin.
Gut, dann mach, also, dann hau ich die
Inhaltsangabe raus.
Hau mal raus.
Aus.
Also wir werden dann nachher definitiv auch spoilern, müssen wir eigentlich.
Also ja, muss man bei dem Film.
Es ist so, das kann ich
jetzt... Mal schnell durch.
Wollte ich gerade sagen, also die Inhaltsangabe jetzt, alle, die noch voll motiviert sind und heißen, sagen, ey, ich kenne den Film noch nicht, geil, erzählt mal was. Die Inhaltsangabe läuft noch relativ spoilerfrei ab, das macht gar keinen... Aber ich verspreche euch, ab dem Zeitpunkt, wenn wir nach den Veröffentlichungen zur Review gehen und kommen, müssen wir spoilern. Also das ist so einer der Filme, wo man es muss. Und der Film ist einfach auch Kacke für deine Erstsichtung, wenn du weißt... wie der Film ausgeht, wenn du den Twist kennst. Deswegen ganz klar die Empfehlung an alle Personen, die den Film noch nicht gesehen haben und den unbedingt gucken möchten. Macht jetzt aus, hört euch die Folge gerne danach an, weil ich glaube, es ist eine geile Folge mit viel Wissen. Wenn ihr aber sagt, es ist eh nicht mein Genre, also es geht um das französische Terror-Horror-Kino so ein bisschen und ihr sagt, das ist eh nicht so mein Genre, dann scheiß drauf, dann hört euch das gerne an, auch dann werdet ihr das, glaube ich. Vielleicht habt ihr dann sogar Bock, den Film irgendwann zu gucken mit dem Plot-Twist, den ihr jetzt hört. Story super kurz, zusammengefasst, ein Zweiergespann, zwei Freundinnen besuchen die Eltern von der einen, also von Alex, die sind Alex und wie heißen die andere? Ich weiß den Namen schon wieder nicht so viel. Marie und Alex besuchen, war Alex, oder?
Ja, genau. Ich glaube, der richtige Name Alexia, aber sucht halt
Alex. Ja, jetzt war ich gerade kurz irritiert. Die besuchen zusammen Alexias Eltern und werden dann nachts direkt relativ schnell von einem Killer heimgesucht, der Alexia eben auch mit entführt, die Eltern sehr brutal umbringt und Marie quasi dann versucht, Alexia zu retten und die Jagd auf den Killer quasi ein bisschen aufnimmt, ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Und das Ganze hat dann eben die ein oder andere Wendung. Also mehr würde ich gar nicht erzählen. Das ist ja wirklich...
Nö, das ist ja die normale Geschichte eigentlich, ja.
Ja. Das ist die Geschichte. So, und das Besondere an dem Film ist tatsächlich so, das kann man auch so dazu sagen, ist, dass der halt eine sehr spannende Zensurgeschichte hat. Also der lief in Deutschland in einem Heimkino damals schon. Ich glaube, es gab sogar auch eine Videoveröffentlichung, da will ich aber gerade nichts Falsches sagen. Also ich weiß, dass die Mac One DVD damals, die es gab, die war direkt geschnitten im Kaufhaus. Es gab dann eben also eine gekürzte Fassung. Es gab eine Spio-Fassung, auch diese war gekürzt, aber deutlich weniger. Und dann gab es eben die ungekürzte aus dem Ausland. Also das heißt, es gab wirklich theoretisch 3 Schnittfassungen schon im deutschsprachigen Raum. Und dadurch hatte der Film erstmal so einen gewissen Hype-Faktor, weil wenn eine Spio-Fassung, zumindest das war so zu der heißen Schnittberichtsphase, wenn eine Spio-Fassung gekürzt werden musste, also um eine Spio-Freigabe überhaupt zu bekommen, dann war das erstmal so ein Film, da hat man drüber gesprochen. Und dann war der Film sogar kurzzeitig noch auf Liste B indiziert. Das heißt, es stand im Raum, dass der Film eine schwere Jugendgefährdung hat und gegebenenfalls sogar den strafrechtlichen, den Relevanz, eine strafrechtliche Relevanz hat, eine, wie heißt es denn nochmal? Meine Güte, also er hätte strafbar sein können, den Film zu verkaufen.
Achso, wenn er den. Film war übrigens aus dem Jahr 2003.
Genau, also Liste. Wann war das? Dann war die Liste B 2003?
Was?
Was war 2003?
Na, da ist der Film erschienen, meine ich.
Ach so, ja.
Das mal so, damit man so einordnen kann. Also vor 20 Jahren genau.
Jo, krass. Ja. Und genau, also er hatte
länger,
Liste B ist eben für Jugendschutztext, kurz Liste A ist quasi, dass wenn ein Film einfach so ein bisschen jugendgefährdend ist, dann sagt man, ah, der wird indiziert. Liste B heißt aber schon, dass der ganz klar auch die Tendenz hat, eben wirklich eine schwere Jugendgefährdung zu haben und eben dann auch strafrechtlich relevant zu sein, dass man den gegebenenfalls irgendwann beschlagnahmen kann. Das macht es einfach leichter. Du kannst eben mit der Beschlagnahmung, ach, das ist alles so ein, man kann zwar alles beschlagnahmen, aber gewisse Sachen, das hat so bürokratische Hürden und eine Liste B ist schon immer so kurz davor, dass sie wegkommt. So, das war natürlich dann, als das im Raum war, war High Tension großes Thema, vor allem bei den Horrorfans. Und er hat natürlich auch was losgetreten, denn diese französische Horror-Kinowelle mit Nachzüglern von Inside, beziehungsweise All Interieur, Frontiers, Martyrs, das sind natürlich dann alles Filme, die so sich auf die Fahne schreiben, dass eben High Tension der Vorreiter oder ein bisschen so die Türen geöffnet hat. So, das ist so kurz, erstmal so kurz zusammengefasst. Und dann würde ich sagen, können wir ja erstmal an Flo jetzt das Wort übergeben und sagen, Flo, warum findest du denn den Film gut? Und dann können wir gerne, kannst du ja gerne was, oder willst du was zur Veröffentlichung? Nee, jetzt, ja doch, mach mal einfach.
Ja, genau, also, also tatsächlich neugierig bin ich halt auch geworden, als ich halt hörte, das ist ein bisschen auch so ein Slasher Revival gefühlt war es ja auch, ne? Es war ja nicht nur dieses Terrorkino, sondern sollte auch so ein bisschen als Hommage zu verstehen sein an diese 70er-Jahres-Slasher. Und von daher war da irgendwie mein Interesse halt geweckt. Ähnlich wie es, glaube ich, allen gegangen ist, wollte ich natürlich die Uncut-Fassung haben. Also muss man ins europäische Ausland gehen. Ich glaube, ich hatte damals meine DVD-Fassung beim Medienversand bekommen. Neu, original verpackt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber war schon etwas teurer als eine normale DVD. Das war schon interessant damals. Ne? Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den direkt bei Release bekam oder ob ich ein Jahr später oder so. Irgendwie so gefühlt war ich da so 23, 24. Das würde ja mit 2003 hinkommen bei mir.
So alt warst du, als du den geguckt hast, das erste Mal?
Genau, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ne? Also eine ganz andere Wahrnehmung, als ich jetzt bei aktuelleren Sichtungen den Film gesehen habe. Damals habe ich halt noch tatsächlich mehr so auf diesen Gore-Faktor mich fokussiert gehabt. Habe ich noch nicht so ein bisschen nicht so sehr auf Stilmittel oder Storytelling oder so Wert gelegt. Also da war der Plot-Twist da und letztendlich dieser Gore-Faktor. Und das war halt, ich will nicht sagen, einzigartig zu dem damaligen Zeitpunkt, aber war halt schon was Besonderes für mich. Wo ich sagte, okay, das ist schon mal eine Hausmarke, sage ich jetzt mal, sowas zu sehen. Da gab es ja so ein paar explizite Szenen, die damals nicht so alltäglich waren. Heutzutage gefühlt hat man das alles schon mal tausendfach gesehen. auch viel übertriebener gesehen, aber damals war es schon tatsächlich so für mich, wo ich sagte, okay, ja, hat was.
Definitiv. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich finde es krass, dass du denn doch, dass du verhältnismäßig, also so alt, klingt jetzt gemein, aber dass du schon so alt warst, als du den gesehen hast. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich wirklich den gesehen habe, die Uncut mit, ich muss ganz kurz nachrechnen, dass ich nichts Falsches sage, 98 war ich 10, 2008, ich war auf jeden Fall, ich war 17, als ich den gesehen habe.
Okay, ja.
Und ich bin ja super früh ins Schnittberichtforum gekommen mit 15. Und da war das noch so, dass das sogar noch, dass du alle Bilder die angucken durftest, ohne angemeldet zu sein. Das haben sie inzwischen geändert, wegen jugendschutzmäßig. Und ich weiß, dass ich damals so durch die Bilder immer durchgescrollt bin, was ich besonders brutal fand, und habe mir immer so die brutalsten Bilder quasi angeguckt. Und ich fand die Kill-Szene im Gewächshaus am Ende, fand ich übelst brutal, die Bilder. Ich fand das richtig krass, wie der Typ da steht und diesen Stacheldraht in die Fresse bekommt. Ich fand das so krass, dass ich unbedingt diesen Film gucken wollte. Und ich habe tatsächlich richtig wie so ein Dummkopf mir damals, weil ich es noch nicht wusste, obwohl ich wusste, dass es geschnittene Filme gibt, habe ich mir trotzdem die geschnittene gekauft, weil ich ja nichts, wie soll ich die ungeschnittene als 16-, 17-Jähriger?
Geil, ist ja so. In dem Alter nimmt man ja was man kriegt, ne? So. Genau.
Und ich war halt schon damals.
Ja, ist ja so, ne? Ich bin ja auch als Videothekenkind groß geworden und da hat man teilweise nur die geschnittenen Sachen aus der Videothek bekommen. Ne? Gab kein Internet zu meiner Jugend. Ja, bei mir, europäischer Versandhandel hätte meine Eltern mir, glaube ich, auch nicht erlaubt. Hätte ich da mal gesagt, hier, bestellt mir mal den Film aus Österreich oder sonst wo. Hätten die mir auch einen Vogel gezeigt, als 16-Jähriger.
Und das Problem war halt, ich hätte den ja sogar uncut besorgen können übers Internet, aber ich war schon immer Team Anti-Raubkopie. Also für mich hat eine Piraterie noch nie stattgefunden. Ich fand das immer richtig scheiße so. Ich hatte, glaube ich, in meiner ganzen Zeit, seit ich Filme gucke, habe ich, glaube ich, 3 oder 4 gebrannte Filme gehabt. Und wir reden jetzt wirklich über meine ganze Jugend hinweg. Also das finde ich so, wenn du mit jemandem so, ich sag mal so alle um die 30 mit den Quatsch, so, da hat jeder festplattenweise die Filme gehabt. Ich fand das immer kacke. Das hat mir nichts gegeben. Ich fand das auch scheiße, auf dem PC den Film anzumachen. Früher war das ja noch nicht so technisch einfach wie jetzt. Heute würde ich es ja einfach spiegeln und hätte es auf meinem großen Fernseher oder so. Aber damals, das hat mir nie gefallen. Und bei Attention war dann so wirklich dieses, ich kaufe mir jetzt die. Und irgendwann war für mich klar, ich hole mir die Spio aus der Videothek. Das war auch so der Next Step. War mir schon klar. Und ich bin dann aber durch wirklich gutes Vitamin B und ein Hoch auf den Jugendschutz, jetzt kann man es ja sagen so, habe ich über die Community nach relativ schnell die Uncut bekommen, als ich das dann mal so ein bisschen geschrieben habe. Dann gab es die ein oder andere nette DM auf einmal. Hey, du hast die geguckt? Besorg dir doch die Uncut. Nee, geht nicht, ich kann doch nicht. Kein Problem, ich schick's dir zu. Es ist so lustig, wenn ich meiner Mutter damals, ich habe auf einmal Pakete bekommen. So, das war so, meine Mutter, was hast du denn jetzt bekommen? Ich so, weiß ich auch nicht. Und dann aufgemacht und sie steht da drüber und dann holst du einen Film raus. So, ich weiß auch, wie oft ich Filme rausgeholt habe, wo sie neben mir stand so, ach du Schande, ist der denn überhaupt schon was für dich? Ja. So. aber deswegen, also ich verstehe, was du meinst. Für mich war es auch diese absolute Neugier, warum ich diesen Film gucken will.
Ja.
Okay, lass dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
Ja, und der ist halt, es ist halt tatsächlich so ein Film. Ich war damals schon sehr begeistert von Filmen, aber es ist tatsächlich so ein Film, der mit den Jahren bei mir gewachsen ist. Also den musste ich halt mehrmals sehen. Gerade auch so Erstsichtung war es halt noch nicht so, dass ich halt viel nachrecherchiert habe im Internet. Das kam dann erst irgendwie später, dass ich mich auch so ein bisschen mehr informiert habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob überhaupt auf der DVD großartiges Bonusmaterial drauf war. Bin ich ehrlich? Ich glaube nicht. Und dann irgendwann kam es ja dann auf Blu-ray im Mediabook raus und da war ich dann halt auch schon ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, filmerfahrener und habe den Film halt ganz anders plötzlich gesehen. Also nicht nur halt den Gore-Anteil gehuldigt, wie man so schön sagt, unter den Horrorfilm-Fans, sondern wirklich auch so ein bisschen halt geguckt, wie ist er inszeniert worden. wenn man den Plot kennt, achtet man natürlich auch viel anders drauf. Man will ja dann irgendwo auch vielleicht schon mal Anhaltspunkte finden, wo man sagt, da könnte man es vielleicht erahnen. Und das ist dann bei jeder Sichtung irgendwie ein bisschen gewachsen bei mir. Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals durch den Film auch großer Alexander Ayar-Fan geworden bin. Das ist mittlerweile wieder ein bisschen abgeflacht, weil einfach nicht mal so viel nachkam bei ihm. aber es gab eine Phase, wo ich den wirklich gut fand als Regisseur.
Das eine, was ich sehr spannend finde, weil das würde ich nämlich auch unterschreiben, ist, High Tension ist im Vergleich zu vielen anderen Filmen, aber da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen, ist halt ein Film, der nicht nur diese Horror-Elemente drin hat, diese Gore-Elemente, sondern halt im Vergleich auch einen geilen Twist. So was zum Beispiel jetzt ja Saw als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal, weil ich finde, die kann man da schon auf eine Stufe stellen, weil Saw hat das ja auch. Saw hat einen Twist, Saw hat eine spannende Story, Saw hat einen krassen Gore-Anteil, zumindest Teil 3 zum Beispiel oder Teil 4. Aber, und das ist, finde ich, ist der Unterschied, High Tension ist inzwischen, wenn man das weiß und drauf achtet und sieht, cineastischer. Also der hat einfach viel, viel krassere Bildersprache, viel mehr Metaphern.
Auf jeden Fall.
Und das ist so eine Sache, die du aber erst ab einer gewissen Sichtung oder Reife, sage ich mal, wahrnehmen kannst, vor allem, wenn du dich dem öffnest. Es gibt super viele Horrorfans, die da einfach stehen und sagen, ja, geil, Alter, so. Und ich weiß noch, wie viele Typen, mit wie vielen Typen ich auf der Börse gesprochen habe damals, als ganz frisch die Hardboxen rausgekommen sind. Es gab kleine und große Hardboxen von NSM damals. Und wie viele Typen da standen und darüber philosophiert haben, wie geil der Film ist, vor allem diese Anfangsszene, wo der einen Blowjob von einem abgetrennten Kopf bekommt. Und ich war so damals schon so, dass ich dachte, das ist das, was euch jetzt an dem Film so aufgeilt. Also das ist jetzt
genau.
Das Ding.
So, das ist jetzt die Motivation, halt so, diesen Film überhaupt nochmal zu gucken. Und,
ja, genau, aber das gibt halt die Leute, die werden bei dem Film auch ihre Freude haben.
Ja, ja, die werden auch bedient, definitiv.
Aber ich glaube halt auch, wenn du dich darauf einlässt, dass selbst der Arthouse-Gucker seine Freude haben könnte. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich nochmal. Mhm. Und einen letzten Punkt, dann würde ich gerne an Zimmy nämlich abgeben. Sorry, dass ich heute den Moderator spiele, aber ich hoffe, das ist
okay. Alles gut.
Ich bin auch dank diesem Film großer Alexandra Aja-Fan geworden. Ich habe The Hills Have Eyes geliebt. Ich fand
Gott, der ist ja richtig scheiße, der Film.
Ich finde, The Hills Have Eyes Remake finde ich Weltklasse, immer noch. Ich finde den immer noch richtig.
Der größte Schrott, den ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Ich stech dich gleich ab, Junge.
Ich finde der einzige Intelligente war der Hund in diesem Film. Der Hund war der einzige Intelligente. Alle anderen waren strohdoof.
Cooler Film, aber das war dann auch so für mich persönlich das Letzte von ihm, was ich ganz gut fand. Ab P2 ging das einfach durchgehend runter und ich war so, boah, pff. Also der wurde meiner Meinung nach verheizt. Dasselbe ist mir mit dem, wie heißt der Regisseur von The Descent, der auch dieses Boys-Ding gemacht hat, diesen Horrorfilm?
Kennt ihr das nicht? Ist das nicht dieser irgendwas mit Marshall? Neil Marshall? Ja, Marshall?
Irgendwie so, Neil Marshall, genau.
Ich glaube, Neil Marshall heißt er.
Ja, genau. Wie hieß denn dieser Horrorfilm mit den Werwolfhunden? War das Lost Boys? Nee, Lost Boys war es nicht. The Boys einfach nur? Ach, egal, ist ja wurscht. Kennt ihr diesen Werwolf-Armee-Film?
Ja.
Lost Boys?
Also klar, The Descent kenne ich von ihm, aber.
Ist auch wurscht, da gibt es so ein ganz bekanntes kleines Mediabook von Koch Media, jetzt Playon, was inzwischen super teuer ist, was 20 Euro jetzt lange Zeit gekostet hat, was kein Mensch haben wollte. Dog Soldier. Dog Soldier ist es.
Ah, okay. Gehört, aber noch nie gesehen.
Soll auch ganz cool sein, habe ich auch nie gesehen, aber bei dem war das gleiche Spiel. Descent, richtig starker Film, Descent 2, und danach ging es auch so, weg mit dir. Es geht hier nicht los. Naja, so, also, das auf jeden Fall dazu. Und jetzt würde ich gerne wissen, Zimmy, wir beide, wie du merkst, wir haben eine ganz richtig, wir waren heiß auf diesen Film, als wir davon gehört haben. Wir hatten Bock, den zu gucken. Wir haben ihn geguckt mit einer Inbrunst und Freude und einer halben Erektion. Und jetzt darfst du mir erzählen, Zimmy, wie deine Liebe, Hassliebe oder Hass oder Verachtung zu diesem Film zustande gekommen ist.
Ich muss doch kurz mal zu dem Regisseur sagen, Quall, den fand ich eigentlich ziemlich geil mit den.
Stimmt, den fand ich auch nochmal überraschend gut. Aber dann der direkte Nachfolger wieder, dieser, wie heißt der, Oxygen, den fand ich echt aber wieder blöd.
Ist auch schon, das ist nicht, der ist trotz, das ist nur durchschnittlicher guter Film. Also der ist gut.
Ja, der ist jetzt kein großer Hit, aber der war schon
okay. Wenn
du dir überlegst, dass es Regisseure gibt, die halt gefühlt ich habe immer diesen Vergleich zu Christopher Nolan zum Beispiel, wenn du dir so überlegst, die ersten Filme, diesen haben wir ja letztes Mal schon mal drüber gequatscht, aber wenn du dir überlegst, die ersten Filme von Christopher Nolan, Plot Twist ohne Ende, geile Sachen, und dann sind die letzten sind trotzdem immer noch große Hits, man sieht so seine Art und Weise, man sieht, was er macht. Quentin Tarantino, gleiches Spiel, du siehst einfach, der macht eine ausgewählte Filme und die sind immer, sind dem Stil treu geblieben und bei High Tension und dann eben auch wenn ihr den Kacke findet, Hills Have Eyes, der auch absolut in diese Gore-Schiene geht, der auch das Terror-Kino und das Horror-Kino krass geebnet hat zu dem Zeitpunkt. Immer noch, finde ich, ein sehr guter Horrorfilm, was das angeht. Man hat so ein gewisses Stilmittel auch von den Sounds und der Malung doch, finde ich, schon gesehen. ist alles, was danach kam, durchschnittlicher und auch nicht mehr so typisch für ihn, dass man sagt, das ist so seine Handschrift, meiner Meinung nach. Und Crawl ist auch...
Ja.
Crawl könntest du mir zeigen und das könnte auch der Film von Stefan Meyer sein. So.
Das stimmt.
Das stimmt. Die typische Handschrift, die man halt noch so in seinen ersten Filmen gesehen hat, die war nicht mehr vorhanden und das ist halt abgeflacht. Also Piranhas, kann man sich drüber streiten, war vielleicht noch ganz, ganz nett, aber auch kein Meisterwerk.
Nee.
Horns fand ich einfach nur grottisch.
Kenne ich gar nicht.
Mit Daniel Radcliffe.
Ach, der mit den Hörnern hier. Wo
ja, Cover genau.
Da. Ja, fand ja, ja.
Wäre auch so ein Film gewesen, hätte ich jetzt nicht gesehen, dass der Alexander Ayar da Regie geführt hat, wäre ich nie drauf gekommen.
Ja,
Never ever. Mirrors war okay, aber ich gebe dir recht, Ephraim. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob er verheizt wurde oder ob ihm einfach nicht bekommen ist, also dass er auf einmal mehr Budget zur Verfügung hatte, weil High Tension ist ja so ein, ich nenne es immer so ganz gerne so ein Studentenprojekt.
Ja, ne, finde ich auch.
Ja, ne, der hat ja noch wahrscheinlich auch viel selber finanziert dabei, hat vielleicht so ein paar Sponsoren bekommen, aber da steckt ja kein wirklich großes Studio dahinter oder bekannte Darsteller, die ihn da noch mitfinanziert haben, mitproduziert haben und so. Also er konnte da wirklich noch sein Ding durchziehen. Und ich glaube, da hat er vielleicht irgendwann die falsche Kurve genommen und sich vielleicht zu sehr reinreden lassen, was so Inszenierung oder generell sein filmisches
Repertoire angeht. Maniac ist so oft bei ihm, oder nicht? Maniac war doch auch Alexandra, ja.
Maniac?
Ich glaube, da hat er nur produziert.
War das nicht auch
von ihm? Ich meine, Maniac, das war ein anderer Regisseur, da hat er nur produziert. Dieses Alexandra, ja, präsentiert. Stand da, glaube ich, irgendwo nur.
Warte. Regie. Ah, tatsächlich. Drehbuch. Drehbuch ist von ihm.
Und aber Drehbuch, ja.
Ah, okay. Frank Calfoon. Na gut. Hm. Okay, egal. Okay, ich hatte da was im Kopf. So.
Ja, ich weiß ja nicht mehr damals. Ich habe den auch damals gesehen, wie gesagt, aber ich weiß ja mehr, was für eine Version das war, wo ich die her hatte. Ist ja aber schon zu lange her.
Die Super Special Uncut-Version wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, war auf jeden Fall, bei uns hat auch so Kumpels, dann gesagt, hier musst du gucken und so. Und vielleicht kann ich halt mir von einem Kumpel mal gekriegt. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich die her hatte, die Version, oder was das für ihn überhaupt die Uncut war. Keine Ahnung. Kann ich mich nicht daran erinnern. Nee, jedenfalls ist er ja jetzt raus. Uncut war jetzt die Uncut-Version, ja. Die war ja Uncut, die jetzt rausgekommen ist.
Die jetzt rausgekommen ist, das ist die Uncut, genau.
Genau. Komisch, ja. Vorher beinahe noch indiziert und jetzt kann. Ab 16, nein, ab 16 ist er nicht. Aber, ja, aber ist ja manchmal so, ja. Ja, wie soll ich sagen, ich fand ihn damals nicht so gut. Hab mir jetzt angeguckt. Also man aber muss ja sagen.
Weißt du, warum du den damals nicht gut fandest? Gab es einen Grund?
Ich fand den Twist total scheiße.
Das fandst du kacke, okay.
Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen ein paar Sachen geachtet. Ich kann jetzt ein bisschen verstehen. Aber da kommen wir nachher noch drauf zu. Was ich sagen muss, ich fange mal erstmal an, was das Positive an dem Film ist. Also der hat der Stil halt, ja, wie ihr schon gesagt habt, der ist ziemlich cool. Der hat so dieses alte, er wirkt halt wie so ein alter 70er, 80er Jahre Film so ein bisschen. Vom Bild her, vom Look her, von den Farben. Der schafft auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Stimmung aufzubauen mit der Musik. Halt, es ist halt sehr spannend inszeniert auf jeden Fall und natürlich sehr, naja, explizit in seiner Gewaltdarstellung halt. Ja, die ist jetzt nicht so. Also viel erscheint, sage ich jetzt mal, aber wenn sie erscheint, dann ist die doch schon sehr krass inszeniert, sagen wir einfach mal so, wie das ist. Ja. Ja, und dann kommen wir wieder zu diesem Twist, den ich heute immer noch scheiße finde.
Verstehe nicht.
Ja, ich habe mich schon ein bisschen versucht zu belesen. Auch, wie gesagt, auch mit Manon drüber gequatscht kurz. Ist immer noch scheiße.
Liegt es denn vielleicht daran, dass du so ähnliche Filme schon zu häufig gesehen hast und sagst, ist nichts Neues? Oder fandest du ihn blöd umgesetzt in dem Film?
Beim ersten Mal muss ich sagen, es gibt einige Filme, die so sind, wo du im Hinterher immer so diesen Aha-Effekt hast. Den hast du ja hier eigentlich nicht so, wie ich zum Beispiel bei, wie ist der Film mit Johnny Depp? Irgendwann mit dem Fenster, das geheime Fenster oder so, kennt er den?
Ja, geheime Fenster.
Da ist er zum Beispiel, ist ja auch so ähnlich. Dann oder ja, wo du dann hinterher sagst, ja, stimmt, okay. Und wenn du beim Film mal guckst, sagst du, ja. Ich habe jetzt bei dem Film, wie gesagt, schon ein bisschen nachgelesen und habe so mitgekriegt, zum Anfang sagt sie ja irgendwie, hier ist das Band an oder so. Also ist ja bloß eine Geschichte, die sie, glaube ich, erzählt, oder?
Ja, genau.
Ja, also ist ja denn.
Ich möchte kurz eingrätschen, damit wir jetzt hier auch alle. Also ab jetzt wird Spoiler. Jetzt
kommt
Spoiler.
Ja, klar.
Ja. Ganz knallhart, jetzt ist Spoiler-Time. Und ich würde sagen, damit alle auf demselben Stand sind und die, die wirklich jetzt zuhören wollen und wissen, worum es geht, würde ich nochmal ganz kurz die Review jetzt, die Inhaltsangabe ist.
Achso, mit dem Twist, genau, erzählen.
Damit alle wissen und auf demselben Stand sind. Also, wie gesagt, dieser Killer kommt ja und entführt Alex. Und Marie wird eben, wie gesagt, ist auf diesem Versuch, den Killer zu stellen. Es stellt sich dann aber relativ schnell heraus, dass Marie sich den Killer nur einbildet und Marie selber der Killer quasi ist. Und eben die Eltern umgebracht hat, dass Alex Bruder umgebracht hat, Alex entführt hat. Und am Ende quasi auch Alex vielleicht etwas antun will, aber es stellt sich heraus, dass dass Marie Alex liebt. Und sie wird dann, wie auch immer, irgendwie verhaftet oder sonstiges. Und es endet damit, wie es auch begonnen hat. Sie ist quasi in einer Art Zelle. Und damit fängt der Film halt an. Das, was Simi meinte, sagt, nimmt es schon auf. Ich erzähle jetzt quasi, was Sache ist. Das heißt, sie erzählt quasi den Vorfall aus ihrer Sicht. Und das ist halt das Spannende eigentlich an dem Film. Es ist halt tatsächlich, und das ist auch das, was vielleicht viele, oder nicht nur was vielleicht, was viele, und ich würde auch einfach sagen, ziemlich auch kacke finden. Es ist halt ihre Sicht und das gibt dem Film den Freiraum, die Möglichkeit, vieles zu zeigen und zu interpretieren, wie man will, weil es ist ja nur ihre Sicht. Also man kann ja immer sagen, hey, so war es vielleicht auch gar nicht, so sagt sie es ja nur. So.
Genau.
Ja. Da würde ich auch gern direkt einsteigen. Aber das finde ich tatsächlich schon das Geniale an dem Film. Weil es wirklich ja, gibt es ja in mehreren Filmen. Zuletzt habe ich es, glaube ich, bei Joker gesehen. Der Erzähler kann die Geschichte ja so manipulieren, wie er sie will. Wie er sie sehen will, die Geschichte. Das heißt, es ist nie eine objektive Sichtweise des Geschehenen. Es ist immer nur eine subjektive, wie der Erzähler es halt hinstellt, wie es halt erzählt. Und es gibt ja wenn ihr euch da in dem Auto, gibt es ja diese eine Szene, wo sie kurz am Pennen ist und dann aufwacht und hat ja geträumt, dass sie quasi verfolgt wird. Und dann am Schluss stellt sich heraus, dass sie von sich selber verfolgt wird. Und das hatte ich damals mal irgendwann nachgelesen, ich glaube, das ist auch irgendwo im Bonusmaterial erwähnt, dass das ja ein klassisches Zeichen für Schizophrenie ist, dass wenn man solche Träume hat, dass man quasi von sich selber verfolgt wird, dass das so ein unterbewusstes Zeichen dafür ist, dass man schizophren ist. Ne? Also quasi mehrere Persönlichkeiten hat. Und für mich war dann halt beim Zweit-, Dritt- und wie viel Sichten auch immer, ich habe es irgendwann aufgehört zu zählen, also bestimmt schon 5 oder 6, für mich ganz klar, Marie und Alex, die kennen sich zwar auf irgendeine Art und Weise, aber ich glaube nicht, dass die Freundinnen sind. Ich glaube, Marie ist halt total verschossen in die. Und ich glaube auch nicht, dass Marie wirklich da bei den Eltern physikalisch vor Ort war. Also ich glaube wirklich, die ist halt nach Haus gefahren, also Alex ist nach Haus gefahren, hat halt da Wochenende, wollte sie bei ihrer Family verbringen, wollte lernen. Mhm. Und Marie ist halt quasi in ihrem Killer-Auto, das man ja so ein paar Mal sieht in dem Film, hat sie verfolgt. Und hat denen halt aufgelaut und dann halt bei Nacht quasi da eingebrochen und dann das alles gesehen. Und das alles, was dann zwischen den beiden passiert, das stellt sich vor. Es ist halt in ihrer Vorstellung passiert das nur.
Ja. So interpretiere ich das. Punkt, werde ich, glaube ich, nochmal drauf achten. Ist für mich tatsächlich nicht so. Also ich sehe ich habe tatsächlich ganz klar dieses klassische, die beiden kennen sich, aber wie du sagst, nicht gut. Ich glaube, dass die sich immer kennen, vielleicht durch die Uni oder Lernkollegen, wie auch immer.
Ja, ja.
Vielleicht Mitbewohnerinnen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall fern die hin. Ich glaube halt, dass da vieles schon so stattfindet, aber halt natürlich dann immer in diesen, in der Vorstellung von Marie natürlich vieles passiert. Aber es würde für mich schon Sinn machen, auch wenn sie mitgenommen wird. Aber am Ende des Tages würde deine Option auch Sinn machen. Ich glaube, das ist halt eine Sache, die ich bei High Tension gerade auch so spannend finde. Es gibt noch geilere Filme, wo du viel, viel mehr Interpretationsmöglichkeiten hast.
Natürlich.
Mein persönliches Highlight war lange Zeit Donnie Darko. Also bei Donnie Darko kann man ja super viel reininterpretieren und selber sehen. Und der hat ja auch unfassbar viele Symboliken, was ich zum Beispiel total geil finde. Das ist meine Lieblingssymbolik, ist ja dann auch so ein Scheiß wie, dass selbst Namenkürzel für eine Symbolik stehen. Also dass der eine JC und sowas, ne? Also dann, wie die alle heißen. Bei High Tension gab es für mich damals nur drei krasse Punkte, die ich selber, davon habe ich einen gesehen und zwei gelesen. Es gibt aber viel, viel mehr, wie ich jetzt festgestellt habe. Ich habe mir auch ja die nochmal die Fassung angeguckt mit Audiokommentar. Und der Audiokommentar, der ist großartig. Okay. Er ist wirklich, wirklich großartig, weil das ist von, ich weiß die Namen nicht, wer genau das macht. Das sind auch welche, die einen Filmpodcast haben. Solltet ihr euch nicht anhören, das ist sicherlich scheiße, weil unser Filmpodcast ist gut. Aber die machen Podcast auch und da ist der eine, der viel zu dem Film erzählt, der musste den irgendwie über 20, 30 Mal gucken, weil der hat den Film von der Indizierung befreit. Und der hat dementsprechend den Film so oft geguckt und alle Sachen runtergeschrieben, die halt dafür zeigen, dass es Kunst ist und okay ist, was da gezeigt wird.
Okay.
Und die musste natürlich auch alles interpretieren und auf jede Szene eine Antwort haben, damit du den Film eben von einem Index frei bekommst. Und der hat sehr, sehr viele Sachen gesagt und deswegen, ich kann euch diesen Audiokommentar nur ans Herz legen, der ist wirklich Weltklasse. Vor allem, was ich ganz geil finde, wenn ihr den Film jetzt geguckt habt und mal abends irgendwie so, ihr wollt 90 Minuten was machen und ihr würdet sonst vielleicht Musik hören oder einen Podcast hören, lasst es einfach laufen und macht eure Scheiße nebenbei. Ist super, funktioniert. Auf jeden Fall gibt es eine Szene, die leider in dem Podcast keine Beachtung gefunden hat und die ich damals als Jugendlicher sehr, sehr krass fand. Das ist nämlich diese erste Szene in diesem beschissenen Maisfeld.
Ja, stimmt. Die verstehe ich auch überhaupt gar nicht.
Es ist ja erstens, das wird im Podcast so erklärt, dass das so eine typische Slasher-Szene sein soll, die so ein bisschen Angst macht, so eine Horror-Elemente. Mhm. Ich weiß, dass ich den damals gesehen habe, den Film, und bei dieser Szene habe ich ein unfassbares Unbehagen bekommen, weil ich wusste, jetzt kommt ein verfickter Jumpscare. Jetzt werde ich richtig erschreckt von irgendeinem beschissenen Killer, der da jetzt steht. Ist aber nicht.
Nee, und passiert gar nichts.
Auch da ist es wieder so, dass eben Marie im Maisfeld ist und sagt, komm schon Alex, mach keinen Späße, bla bla bla, und als wäre sie auf einmal das Opfer. Also es ist ja so eine ganz krasse Täter-Opfer-Rollenumkehrung. Sie ist auf einmal die, die da im Maisfeld sitzt. Sie ist auf einmal die, die Angst hat. Und auch da wird so, das habe ich mal gelesen und das fand ich total spannend, sie selber hat unfassbare Angst und du selber bekommst unfassbare Angst, aber du siehst nur sie. Was auch wieder schon so ein geiles Spielchen ist mit deiner Psyche, dass du mit ihr ja mitfieberst, obwohl du Angst hast. Und sie ist aber eigentlich die Bedrohung die ganze Zeit.
Ja.
Also das ist so geil, das zieht mir unfassbar durch. Und die Szene finde ich richtig krass und die hat mich damals richtig geprägt. Genauso wie eben, und das ist ja eigentlich die einzige wirklich wichtige Szene, wo man was sieht, die mit den Patronenhülsen, wo sie die aus dem Auto fallen lässt. Und das nie gesehen, nie. Das sind ja Frauenhände. Es sind halt dann, der Killer fährt und es sind halt Frauenhände, die ja die Hand aufmacht. Das kennst du safe auch, die Szene, Simi, oder? Das hast du gelesen, gesehen, darauf geachtet?
Nee, ich höre jetzt zum ersten Mal, ich bin nicht aufgefallen.
Genau.
Ja, ich glaube, da sind so Kleinigkeiten, da muss man wirklich drauf achten und auch ihn mehrmals gesehen haben, weil so
im
normalen Filmgenuss fällt einem das nicht auf.
Ich habe das im Film gesehen und in einem Forum gelesen und das fand ich total spannend, deswegen habe ich den Film tatsächlich dann nochmal geguckt. Es ist tatsächlich so in dieser Szene, wenn sie quasi sich selber verfolgt, also verfolgt wird von diesem Macker, macht er die Hand halt auf und lässt die Patronenhülsen rausfallen. Das ist aber eine Frauenhand. Gar nicht so diese Männerhand.
Okay. Und
fand ich halt auch richtig, richtig krass, diese Szene. Und das sind so quasi ja die wichtigsten Szenen und dann ist aber der Film vollgepackt und das ist irre bei diesem Audiokommentar. Der erzählt dir Szenen, die hast du noch nie gesehen, dass dann Bezug herrscht. Beste Beispiel ist zum Beispiel wenn sie das erste Mal in die Tankstelle geht und da mit dem Verkäufer spricht. Generell auch die Szene total geil, weil der Verkäufer spricht mit ihr und wahrscheinlich ist es so, dass sie dann ihren schizophrenen Zug bekommt und auf einmal das Thema komplett wechselt. Sie sagt erst, hey, Vorsicht, und auf einmal fängt sie an, na, wie viele Weiber hast du schon gefickt? So, und überleg mal, da steht eine Frau vor dir, sagt erst, du machst dann auf Panisch und fängt auf einmal an, mit dir über Sex zu reden. Du bist halt auch vollkommen irritiert. Und dann sieht man im Hintergrund, und das finde ich so geil, und das hat der Film tonnenweise, im Hintergrund ist so ein Bruce Lee-Poster, der Mann mit der Todeskralle, er in diesem gelben Anzug. In diesem roten Streifen. Und das Auto, in das sie steigt, ist danach ein gelbes Auto mit einem roten Streifen. Also so, solche Parallelen kommen durchgehend in diesem ganzen Film, dass du was siehst und dir wird vorher etwas, dir wird alles verraten, wenn du bei dem Film achtest. Also deswegen, was halt dafür auch spricht, dass sie sich alles vorstellt, dass sie sich alles selber einbildet. Sie sieht dieses Poster und projiziert daraufhin dieses Auto, mit dem sie abhaut.
Genau.
Alles, was in diesem Film passiert, wird dir vorher erklärt. Und das finde ich so irre. Du guckst dir einen Film an, der dir in den ersten 3 Minuten sagt, was passiert. Das ist, finde ich, geisteskrank. Das ist so irre. Und das hat mich damals schon als Pico so umgehauen, mit Kombination mit diesem kalten, blauen, grünen Farbton, der ja existiert. Das ist ja wirklich ein richtig geile Color Grading da drin.
Das stimmt, ja.
Unfassbar. Ich finde den unfassbar fucking gruselig, der Soundtrack, wenn es losgeht. Hm. Nur diese Basstöne, die da kommen, mit diesem Geräusch da noch drin. Richtig, also das Ding ist, wenn du mir das heute noch anmachst, ich krieg sofort Gänsehaut, weil ich finde das so gruselig. Jedes Lied, jedes beschissene Lied hat was zu dem Film zu sagen. Jeder Song, der in diesem Film läuft, ob es der Anfangssong ist, dieses italienische Ding, was die da singen, wo es um eine verflossene Liebe geht, Newborn von Muse, auch ein geiler Song übrigens, heftig, also den, ich habe mit Muse nicht so meine Berührungspunkte, aber das ist ein geiler Song von denen, ja, habe ich sehr oft schon gehört in meiner Jugend wegen diesem Film. Auch der, alles in diesem Film passt. Von vorne bis hinten. Und wenn man sich, finde ich persönlich, auf diesen Punkt drauf einlässt und sagt, der macht das einfach, weil es, wie du schon gesagt hast, Flo, es ist eine subjektive Wahrnehmung, der nimmt sich das einfach raus, gibt es meiner Meinung nach, das ist so ein Film, wo man leider nichts meckern kann, weil er halt damit einmal alles erklärt, der hat wie so ein Freifahrtschein, genauso wie Joker eben auch. Der ist so, ich kann es machen, ihr könnt mir gar nichts.
Ja. Ja, was kein Tatsachenbericht ist, oder diese, was ja auch nur mal kurz angedeutet wird, diese dritte Ebene von ermittelnden Behörden. Also es findet ja nichts statt. Es hat keiner gehört oder gesehen oder sonstiges, was da passiert in diesem Film. Sie ruft ja selber die Polizei zwar an, die kommen dann irgendwann da mal an und sehen das dann ganz, und dann fängt es ja quasi an, dass schon in die Auflösung geht. Aber es findet keine Ermittlung statt oder eine wilde Verfolgungsjagd oder eine Suchaktion oder sonstiges. Nichts. Man sieht auch nicht mal den Tatort von Alex Familie, wie das Haus aussieht oder so. Sieht man ja auch nicht mehr so, dass da irgendwie Polizei ist und ermittelt oder sonstiges. Ne? Also, und was ich noch zu dieser Tankstellen-Szene sagte, übrigens immer noch einer mit meiner Favoriten-Szenen, was diese Art von Szene angeht, wie unfassbar lang diese Szene ist. Wie sie dann auf die Toilette verschwindet und denkt, sie wird verfolgt und er dann in aller Seelenruhe da alles absucht nach ihr und sich auch wirklich Zeit lässt und man als Zuschauer denkt, Mist, jetzt hat er sie doch gleich. Aber logischerweise, wenn man es dann weiß am Ende, es kann ja nichts passieren. Aber in dem Moment weiß man es halt noch nicht und denkt, okay, sie hat es halt noch geschafft. Sie konnte noch mal ihn entfliehen an der Stelle. Und das finde ich immer noch, obwohl ich den Plot-Pist ja mittlerweile total kenne, immer noch unfassbar spannend, diese Art der Inszenierung. Ist einfach von der Szenerie halt her.
Genau, wie gesagt, unheimlich spannend ist er definitiv gemacht. Die Art ist geil gemacht. Aber jetzt, wo du Efraim das erzählt, ist er doch irgendwie... Ja, es ist ja doch irgendwie schon wieder geil.
Ich muss, deswegen ärgert mich das so, dass du gesagt hast, der Film ist kacke, weil ich denke mir so,
bitte, wenn
du diesen Film unter diesen Aspekten siehst, und das ist ja das Verrückte, ich habe High Tension wirklich zweimal gesehen, früher mit, also ich habe den nicht nur zweimal gesehen, ich habe den, glaube ich, 10 Mal oder so gesehen, aber ich habe den das erste Mal gesehen, boah, ist der geil. Das zweite Mal mit meinem Bruder, guck dir mal an, der ist voll brutal. Das dritte Mal mit, als ich mein Review dann auf Schnittberichte geschrieben hatte und Info hatte, guck mal, achte mal auf die Hand, achte mal darauf, so. Dann das vierte Mal auf einmal so, krass, das macht ja voll Sinn. Fünfte Mal immer mehr. Und jetzt meine letzte Sichtung, die wirklich, also ich hatte den ja vor ein paar Wochen und davor habe ich den, ich würde sagen, 5 Jahre nicht gesehen, war auf einmal so,
kommt
hin, Alter, was ist denn krasses? Und dann dachte ich so, Alter, das ist so ein verfickter Zimmi-Film. Das ist so ein krasser Film, wo Zimmi eigentlich sagen müsste, Junge, düster, teilweise langgezogen, spannend, Metaebenen, die unfassbar sind. Und das Heftigste ist halt, und das ist alles, deswegen dieser Podcast von uns geil, aber dieser Podcast-Audio-Kommentar einfach nochmal um Längen geiler, der fasst auch so viele Sachen zusammen. Ich hatte wirklich Bock, alles mögliche zu erzählen, aber alles, was ich euch erzähle, wird auch in dem Podcast erzählt. Ich sag's euch trotzdem, also in diesem Audio-Kommentar erzählt, ich sag euch trotzdem einige Sachen, die ich total geil noch finde. Der Typ, der die Effekte gemacht hat, hat früher die Effekte in den italienischen Horror-Kinos gemacht, hier, ich glaube bei Fulci, bei den Filmen. Das heißt zum Beispiel diese Szene, wo die Halsschlagader, hier, der Hals aufgeschnitten wird,
ist
eine absolute Italo-Horror-Szene. Szenerie. Ja. Dann ist es so, dass die verschiedenen Sachen extra genutzt werden, diese Elemente. Also der Killer bekommt einen Anzug wie Michael Myers. Total geil. Also er hat wirklich so diesen typischen Anzug an. Ist genau. Super langsam und träge. Hat keine Maske. Sieht aber am Ende, wenn er gerade das erste Mal Stacheldraht in die Fresse kriegt mit den Haaren, finde ich auch extrem aus wie Michael Myers. Also hat wirklich diese Parallelen dazu. Dann ist ja dieses Gegenstück mit Sex und Böse. In dem Audiokommentar haben die das so erklärt. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ist aber logisch. Immer wenn sie geil wird, also wenn Marie geil wird und sich zum Beispiel am Anfang selber so ein bisschen rumschummelt, ist es so, dass dann der Killer kommt. Also immer ab dem Zeitpunkt, sie ist geil, kommt der Killer.
Dann setzt halt ihre andere Persönlichkeit ein an der Stelle. Genau.
Das ist halt und dann auch diese ganzen Sachen.
Triggerpunkt.
Sie macht dann zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Szene, die fand ich richtig krass als Kind. Als Kind sage ich mal, aber als Jugendlicher. Ich habe den mit meinem Bruder ja geguckt und dann macht sie alles sauber in ihrem Zimmer. Versteckt die, macht das Waschbecken wieder trocken. Das Bett sauber und dann meinte mein Bruder so, ja, ich verstehe nicht, warum sie das jetzt alles so ordentlich macht, er weiß doch eh, dass jemand da ist und ich dachte damals schon so, hä, sie macht das nicht ordentlich, also ich hatte den Film ja schon geguckt, für mich war klar, ich habe zu ihm gesagt, nee, sie macht das nicht ordentlich, sie verwischt ihre Beweise, was halt auch total krass ist, man denkt, sie will sich verstecken, aber sie macht alles sauber, dass keiner ihre Fingerabdrücke sieht, so, das ist zum Beispiel ein Gedanke, den ich immer hatte. Dann siehst du kurz danach die Puppe ist kaputt im Gesicht. Das ist ja auch wieder so durchgeschnittenes Gesicht. Das ist für Schizophrenie. Auch wieder ein typisches Zeichen da drin. Dann ruft sie nicht Hilfe mit dem Telefon, was da ja steht. Also diese Telefonszene ist ja auch super spannend. Warum nutzt sie das alles nicht so richtig? Warum macht sie das alles ab? Also sie könnte ja das auch da lassen und so weiter und so fort. Also es ist alles total irre. Und du siehst auch schon da relativ schnell diese Hinweise von vielen Situationen. A, auf das, was gleich kommt. Also das macht der Film durchgehend. Du siehst zum Beispiel den Vater, der durchs Zimmer geht und im Hintergrund ist eine Shotgun zu sehen.
Genau, ja.
Ein paar Szenen später ist die Shotgun die Tatwaffe. Du siehst die Mutter, ein paar Szenen später wird die Mutter da umgebracht. Und was sagt die Mutter? Die sagt nicht irgendwie Lauf oder sonstiges, sondern fleht sie an, warum? Was ja niemals jemand tun würde, wenn, also das sind so, die Hinweise kommen wirklich Schlag auf Schlag. Und das Krasse ist, dass der Film es schafft, dass du das siehst und eigentlich kurz dein Gehirn anspringen müsste und sagt, nein, warte mal. Das macht aber gar keinen Sinn, aber es passiert direkt die nächste Szene, dass du da überhaupt nicht drüber nachdenkst. Das finde ich halt krass, weil jede Szene als solches würde einen normalen Zuschauer eigentlich so sagen, dass du sagst, da passt was nicht. Also, dass sie zum Beispiel nicht gefunden wird von dem Killer in der Anfangsszene. Dass die Mutter ihr warum sagt. Oder. Das sind so Sachen, wo du eigentlich da sitzen müsstest und sagst, nee, das macht keinen Sinn. Hier ist irgendwas faul. Irgendwas ist hier faul. Und gerade du, Zimmi, würdest sicherlich eigentlich den Braten sonst riechen, wie bei anderen Sachen ja auch. Also man müsste da eigentlich so sagen, das passt nicht. Aber das ist so krass einfach inszeniert. Und diese Schauspieler da drin auch noch, ne, muss man jetzt einfach mal sagen, sind einfach krass. Marie, unfassbar gute Schauspielerin. Finde ich, ist eine super krasse Mischung aus Psychopathin. Gerade die letzte Szene, auch das ist eine Gänsehaut-Szene, dieses, wenn sie da mit der, boah Junge, da kriege ich jedes Mal verkackte Gänsehaut. Sie erinnert mich da unfassbar an Zelda übrigens von Friedhof der Kuscheltiere. Warum auch immer, aber habe ich so immer im Kopf, wenn ich die Szene sehe. Alex einfach als Opfer auch eine sehr krasse Schauspielerin. Und übrigens auch geil, auch in dem Audiokommentar gehört, wusstet ihr, dass Alex eine Beziehung zu Luc Besson hatte, also die Schauspielerin von Alex? Echt? Und war heimlich, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, war sie da noch nicht volljährig.
Ach, das war die Geschichte.
Genau. Also ich habe nur mal gehört, dass Luc Besson wohl für das Ende des Films verantwortlich ist, weil Alexandra ja eigentlich ein anderes Ende haben wollte. Also wollte da quasi über Polizei und Aufklärungsvideos dann halt quasi dann die Szenen zeigen, die man halt mal angedeutet hat in der Tankstelle, wo man quasi dann sieht, dass es Marie war. Und das hatte Luc Besson dann halt gesagt, nee, das will er nicht. Und deshalb hat sich dann dann doch für dieses Ende entschieden, wie es jetzt ist. Aber das macht dann auch Sinn, weil ich mich auch gefragt habe, wieso Luc Besson bei dem Film?
Ne? Aber jetzt auch macht die Beziehung, Sinn. Die Beziehung zu ihr ist wohl auch maßgeblich dafür prägend gewesen, dass eben Leon der Profi entstanden ist. Wo man so sagt, vielleicht ist das so die... Also
die Muße gewesen.
Ja, definitiv. Und natürlich der absolute Oberknaller, ich weiß leider seinen Namen nicht, weil ich der schlechteste Mensch mit Namen bin und Zimmy ist viel besser als ich, aber der Schauspieler, der ja auch bei Menschenfeind und Irreversible eben gespielt hat, der eben den Killer hier spielt, der Schauspieler ist einfach eine Maschine, ne? Junge, der Typ ist einfach scary und gruselig und bedrohlich und
ja.
Alleine und auch einfach auch eklig. Diese Szene, wie sie, wie Marie da am Ende im Gewächshaus liegt und ey, die Finger so ins Maul und sie richtig schön wegfingert, so,
nee.
So, das, man sitzt halt und denkt so, ey, normalerweise erotische Sache, so Finger in den Mund, so, hey, da habe ich gar nichts gegen, aber bei der Szene bist du richtig so,
wieder etwas in meinem Mund steckt. Also ich muss, jetzt wie du sagst, ist natürlich jetzt, habe ich nochmal Bock, den nochmal zu gucken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Sichtung, wie gesagt, da habe ich mir echt große Gedanken gemacht, viele von den Kuh, die geguckt, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was ist das für ein Blödsinn, wie hat sich denn selber mit dem Auto verfolgt, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, da habe ich mir ja nicht mit groß mit Gedanken gemacht und dann noch gar nie wieder geguckt den Film. Da bist du dann immer gesagt, das ist geil, und da gesagt, nee, immer wenn ihr sagt, das ist geil, ich sage, was für ein Schrott. Ja, und dann habe ich mir jetzt, wie gesagt, wo ich ihn geguckt habe, da ist mir dann schon, wie gesagt, diese Ende zum Anfang aufgefallen, wo sie dann sagt, ist denn das Mikro oder hier der Rekorder an oder so? Ich dachte, da habe ich mir mal überlegt, ist doch eigentlich irgendwie, erzählt sie das doch bloß. Und dann habe ich auch so ein bisschen nachgelesen, aber ja, so richtig konnte mir aber den Kindern, also ja, waren die Erklärungen nicht befriedigend für mich. Also, aber jetzt von deiner?
Ja, ich glaube, Film, der hat. Der hat alle, aufgrund der knackigen Laufzeit schon den Vorteil, das, was du gerade meintest, Efraim, dass man halt nicht drüber nachdenkt, weil halt wirklich Dinge sofort aneinandergereiht passieren. Man hat ja gefühlt, ab dem Zeitpunkt, wo dann halt der Killer in diesem Haus da eindringt, keine Verschnaufpause als Zuschauer. Man ist ja ständig in dieser Alarmbereitschaft, in dieser unbehaglichen Situation. Kriegt er sie, kriegt er sie nicht, können sie fliehen, findet sie Alex wieder, kann sie die befreien. Man fiebert ja die ganze Zeit permanent mit und hat gar keine Chance, irgendwie mal durchzuatmen und zu überlegen, wie könnte das vielleicht anders interpretiert werden?
Und da muss man sagen, das ist für mich die einzige langweilige Szene tatsächlich, ist die, wo Marie oben in ihrem Zimmer hockt und der Killer unten kommt, obwohl die Szene nun vielleicht nur 5 Minuten lang geht. Hm. Aber die, finde ich, zieht sich unfassbar, weil es geht ja wirklich los, der Killer steht an der Tür, Vater tot, kommt rein, also angeschnitten, plus Vater tot, geht rein, macht da, geht da, macht und das ist, die Kills sind ja auch extrem, es ist ja ein Overkill, was da passiert, also das ist ja wirklich so, die Kills, und das ist, das glaube ich, deswegen ich finde, dass der Film halt auch auf mehreren Ebenen funktioniert, es ist halt ein verdammt brutaler Horrorfilm, wenn du so willst. Mhm. So, ja. Der einfach auch metzelt, der zwar nicht viele, aber wenn er Gewaltspitzen hat, sind die
wenn
nicht
oben. Wenn die Gewalt da ist, dann haut es richtig rein, ja.
Dann hat er halt, wie gesagt, diesen psychologischen Aspekt, dass du den krass als Thriller sehen kannst, Horror-Thriller mit einem geilen Twist. Mhm. Und du kannst aber auch anfangen, wirklich zu interpretieren. Und das macht halt richtig Spaß. Und ich muss halt sagen, was mich halt besonders catcht und weswegen ich den zum Beispiel eben dann noch besser finde als Frontiers oder L'Intérieur, welchen ich sehr, sehr gut finde auch. Aber die sind gar nicht vergleichbar. Die haben halt überhaupt nicht diesen, die haben halt auch gute Aspekte, die haben eine gute Kameraarbeit, die haben gutes dies, die haben gutes das, aber die sind am Ende des Tages klassische Horrorfilme. Also gerade Frontiers ist ein brutales Ding, das ist einfach nur ein Backwood-Splatter-Slasher.
Ja.
Gutes Ding, aber ist jetzt auch nichts, ob Texas Chainsaw Massacre, The Beginning oder der, die tun sich beide nichts. Dann hast du Inside ist ein krasser Horror-Drama, um eben mit einem kleinen Twist, wo der wirklich brutal ist, also der Film ist ja wirklich irre brutal, von der Story und von der grafischen Gewalt. Und dann hast du natürlich Matthäus, der Weltklasse ist, mit supergeilen Wechseln und auch einem sehr psychologischen Ende.
Den wollte ich mir demnächst nochmal angucken.
Ja, ich will den auch unbedingt nochmal sehen, aber es ändert nichts daran, dass High Tension, und das finde ich doppelt geil, ist der prägende Film, der das losgetreten hat, der verschiedene Genres losgetreten hat, und der ist aber auch noch geil. Sonst gibt es ganz oft dieses Klassische, was wir schon mal ein paar Mal gesagt haben, Texas Chainsaw Massacre, also das erste Blutgericht in Texas. Krasser Terrorfilm von damals. Ja. Funktioniert, aber ist nicht gut. Also nicht gut im Sinne von, das ist kein 10 von, oder 10 von 10 jetzt, aber kein 9 von 10 Horrorfilmen, sondern den kann man mal gucken, aber das ist keiner, wo man, also ich kenne keinen Menschen, der sagt, Blutgericht in Texas ist einer der besten Horrorfilme, die hier gedreht wurden. Der ist auch gut, weil er seinen Status hat, weil er wichtig ist.
Das weil, ist so genau, gesagt. Weil er wichtig ist, weil er was für Genre getan hat. Ne?
Genau,
ein Genre erfunden hat, sozusagen, an der Stelle.
Der ist wichtig, weil er das geschafft hat. Aber ja. High Tension hat was geschafft und ist gut. So, also subjektiv für mich, aber auch von dem Ranking generell, also wenn du die Bewertung anguckst, ist der halt unfassbar gut. Und das finde ich halt so geil bei dem Film, dass der halt einfach auf so vielen Metaebenen funktioniert.
Und wieder, du hast das ja eben auch schon angesprochen, sehr viele Practical Effects, deshalb funktioniert auch jetzt immer noch so gut, 20 Jahre später. Ja, hätte man damals, gerade in 2000, hätte man da mehr Budget gehabt und hätte mit CGI gearbeitet, ich glaube, den würde man jetzt nicht mehr gut finden. Wenn da CGI-Blut rumspritzen würde und gerade so die letzten Szenen und so, dass alles CGI wäre und keine Masken und keine Blutfontänen da spritzen würden, ich glaube, dann würde man sagen, war nichts mehr.
Witziger Funfact übrigens, wusstet ihr, dass High Tension quasi ein Remake ist?
Nee. Ich habe es mal gehört, aber ich habe es wieder vergessen, von welchem Film. High Tension
basiert auf einem Film, der heißt Intensity. Das ist eine Novel written by Dean Koontz. Also eine
Geschichte, Geschichte
von Dean Koontz. Und ist ein Zweiteiler, eine Miniserie, die im Fox Network ausgestrahlt wurde, welche ich leider nie gesehen. Und das The First Half of All Three Works have virtually the same plot. Also alle drei Sachen haben quasi sind bis zu drei Viertel, sagt man mal so, identisch. Also das Buch, Miniserie und der Film. Und das finde ich natürlich geil. Ich würde voll gerne mal, ich glaube, auch die Tankstellenszene ist bis zur Tankstellenszene, glaube ich, geht es, soll wohl identisch sein. Und ich würde sehr, sehr gerne mal die Miniserie sehen. Weil mich das natürlich sehr interessieren würde. Und es ist wohl nur nicht dazu gekommen, dass dagegen auch geklagt wurde, weil der Dean Koontz oder wie auch immer, oder der Ersteller der Serie, großer Fan von High Tension dann dementsprechend war. Sonst wäre da wohl auch rechtlich was passiert. Aber finde ich halt total spannend, dass das...
Ja, zumindest wurde es ja auch nicht irgendwo im Abspann erwähnt oder irgendwie...
Das wird richtig schön Wahnsinn. Geklaut und einfach mal so... hat keiner gesehen. Auch schön. Sehr schöne Sache. Veröffentlichung. Ich möchte gerne noch eine Sekunde was zur Veröffentlichung sagen. Muss nicht viel sein. Es gibt jetzt, wie gesagt, ein Mediabook wieder. Beziehungsweise drei Mediabooks sind es, glaube ich, gerade aktuell von Playon, die rausgekommen sind. Ja. Drei Cover. Davor gab es nur das NSM-Mediabook mit vier Covern, glaube ich. Oder fünf. Irgendwie so. Waren auf jeden Fall mehr als drei.
Ja, vier würde ich auch jetzt sagen.
Davor gab es eben die kleine Hardbox und die große Hardbox von NSM. Übrigens, falls jemand von euch die große Hardbox besitzen sollte, im Optimalfall OVP, ich suche die noch für meine kleine High-Tension-Sammlung. Und davor gab es, wie gesagt, die Spio, die FSK 18 und die ungekürzte Fassung. Es gibt auch eine Fassung mit einem sehr geilen Schuber, meines Wissens sogar mit Prägung drauf oder mit Hochglanzeffekten drauf. Es gibt die Ein-Disc-Variante, es gibt die Zwei-Disc-Variante. Also High Tension hat ein paar Veröffentlichungen hinter sich und ist auch definitiv eine der Filme, die ich lange Zeit mit am häufigsten in meiner Sammlung hatte. Inzwischen nicht mehr, da haben natürlich einige überholt, aber die Play-On-Veröffentlichung jetzt ab 18 kann ich euch nur empfehlen. Also die ist wirklich, wenn ihr die für einen günstigen Kurs mal seht oder auch für 30 Euro, da macht ihr nichts mit falsch. Das ist wirklich ein Sahnestück.
Bin ich auch ein fairer Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für eine 4K-Restauration, was da auch an Bonusmaterial dabei ist, plus komplett neues Book. Echt.
Ich habe mal irgendwas gehört über die Lizenz der Tonspur. Da war nochmal irgendwas in meinem Hinterkopf drin, aber das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Ich glaube, die gab es nicht oder gibt es keine mehr? Oder es gibt keine, die Tonspur wurde auch remastered. Irgendwas war noch mit der Tonspur, aber der Film sieht wirklich, ich will jetzt kein Halbwissen, egal, lassen wir das sein, aber ich kann so sagen, das Bild sieht gut aus. Sieht nicht glatt poliert aus, davor hatte ich richtig Schiss, weil der Film hat ja diesen, was du meinst, der hat ja so diesen 70er-Jahre-Look, so raus.
Genau, das Rauschen und alles,
Das darf ruhig was dreckig aussehen, das muss jetzt nicht stochen scharf sein in dieser Szene.
Das finde ich auch gut so. Es ist nicht glatt poliert.
Nee, definitiv nicht.
Ja, das ist so viel zu High Tension von meiner Seite aus. Was hast du denn jetzt ohne diese ohne jetzt eine eventuelle Drittsichtung und so, was hättest du dem davor dem Film nochmal gegeben jetzt?
Na, ich hatte den jetzt, glaube ich, eine 3 von 5 eben, wegen, weil die Atmosphäre ja trotzdem geil ist von dem Film halt. Und der Stil und dieses alles. Aber jetzt macht er natürlich nochmal,
Ja, wie gesagt, das war auch bei mir so ein Grower. Bin ich ehrlich. Ne? Also ich war auch selber überrascht, weil ich dachte, Nachdem ich das erste Mal gesehen hatte und halt damals noch in so dieser Phase war, es muss blutig, es muss brutal und so sein.
Ja, hatte man ja
23, okay, 24 so rum. Und als er dann halt auf Blu-ray rauskam, da hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss. Ich dachte, oh, ob der mir jetzt noch so gefällt, weil da habe ich dann schon ganz andere Filme geguckt und habe dann auch viel mehr Wert auf Inszenierung gelegt und auf Atmosphäre und so. Und die habe ich, bin ich ehrlich, beim ersten Mal so gar nicht so extrem wahrgenommen, diese ganzen Feinheiten. Und aber trotzdem hat er mich über die Jahre immer wieder begeistert. Da gibt es andere Filme, die mit den Jahren immer schlechter wurden geführt.
Warum ich auch, oder woran ich immer bei High Tension so ein bisschen denken muss, ist Ari Aster, also gerade dieses Hereditary. Die haben zwar gar nichts miteinander so in dieser Art und Weise zu tun, aber was ich halt bei High Tension genauso wie bei Hereditary so krass finde, ist, dass diese ganzen Hinweise, das finde ich einfach so geil. Also das liebe ich und deswegen liebe ich Ari Aster, glaube ich, auch so, weil das haben wir ja bei Bruce Afraid auch schon gehabt. Jede beschissene Szene, jedes beschissene Bild, alles an der Ausstattung ist ein Hinweis auf den Film. Und dass ein Regisseur so viel Liebe dafür hat, Details einzuarbeiten, sei es so kleine Easter Eggs, wie dass du in diesem, bei Midsommar ist das doch, dass du, wenn die da lang gehen, sieht man in den Bäumen einmal so eine Gasmaske zum Beispiel so da drinnen erscheinen als Zigarette und sowas. Weißt du, solche kleinen Gimmicks, das feiere ich so extrem, das finde ich so geil, dass jemand das macht.
Dadurch bleiben Filme interessant, dass man es auch mehrmals gucken kann, ohne Ermüdungserscheinungen zu bekommen, weil man so Kleinigkeiten immer wieder neu entdeckt.
Was würdest du sagen, ziemlich.
Bei Midsommar hast du zum Anfang auch, wo sie zu Hause lauter Bilder an der Wand, die schon so ungefähr viel zeigen von 10, die später kommen.
Ja, genau. Ja,
toll. Das meine ich, das macht halt Tension auch. Ich glaube, das macht es auch spannend. Also, das ist ja, es gibt doch diese, habe ich ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, diese Farblehre, die ja dir ganz genau auch sagt, bei gewissen Farben, der ist safe, der ist nicht safe und sowas.
Ja, das war erzählt.
Das Gehirn schafft es aber halt nicht mit gewissen Farben, du kannst das Gehirn damit nicht austricksen. Also, du kannst nicht anfangen, dem Gehirn sagen, blau ist jetzt die Gefahr, weil das Gehirn checkt das zu schnell. Aber was du halt einfach machen kannst, ist unbewusst dir Sachen zeigen, dass du dann auch, also dieses Unterbewusstsein nimmt sowas so krass auf und saugt wirklich sowas auf. Das ist wie dieses bei Cloverfield ist doch, oder Cloverfield, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, dass da zum Beispiel diese großen Monster, diese Mini-Frames reingearbeitet wurden, King Kong und Godzilla und sowas in den Film. Und dass du einfach, da gab es auch so ein scheiß Experiment mit, dass oben im Bild-Ausschnitt bei irgendeinem bei so einem Experiment wurde die ganze Zeit was eingeblendet. Du hast Durst, du hast Durst, du hast Durst oder so. Und
stimmt, war glaube ich damals so bei den Kinofilmen, ne? So, um dann halt wieder noch ein Nachgetränk zu holen oder so nach dem Motto.
Keine Ahnung, wie genau das war. Und bei Fight Club gibt es ja auch so eine Szene und eine Theorie dazu. Da ist auch das mit dem Pimmel dann ja auch und sowas. Ich weiß, dass da super viel passiert und dass das Unterbewusstsein das dann einfach schafft. Und das finde ich halt so krass, dass, wie du schon gesagt hast, Midsommar, High Tension, die vermitteln dir einfach schon die ganze Zeit was. Und du sitzt dann denkst Und High Tension, auch deswegen für mich ein absoluter Lieblingsfilm, weil das, was bei Bo is Afraid ja auch passiert ist, du kriegst so einen Arschtritt. Du wirst richtig so, denk mal jetzt ein bisschen kurz nach und du bist so richtig, willst das auseinander analysieren. Ich saß dann so und war so, ich will alles jetzt darüber wissen. Ich will es jetzt wissen. Hast du Bo is Afraid eigentlich nochmal geguckt mit deiner Frau?
Habe ich es noch nicht geschafft, aber es steht noch. Ja, noch nicht. Ich habe keine Zeit, weißt du, wie das ist?
Timmy! Was denn? Du bist ein alter, weiser Mann.
Ich muss der. Mit Manuel hat John Wick 4 nochmal geguckt.
Oh.
Bei ihm zu Hause und diesen anderen Film hier mit Jennifer Lawrence hier. No Hard Feelings hieß der so.
Diese Komödie da, ja.
Die hat man zusammen geguckt. Nackt. Nein.
Auch. Warte, war Jennifer Lawrence nackt oder du?
Ich und Manuel. Nein.
Also Jennifer Lawrence. Mother? Habt ihr Mother geguckt?
Oh, der ist
natürlich. Ja.
Den müsste ich immer wieder gucken. Der war auch sehr genial.
Ja. Auch absolut geiler Film. Ab dem Zeitpunkt, wenn du was weißt, worauf es hinausgeht, macht es noch mehr Spaß.
Ja, genau.
Wobei ich da von Darren Aronofsky. Wie er heißt?
Darren Aronofsky,
ja.
Der hat ja The Fountain zum Beispiel, fand ich richtig scheiße.
Ja, der hat nicht alle Filme von ihm sind hier. The Whale war jetzt auch von ihm, ja?
Welcher?
Ja, The Whale war von ihm,
The Whale war jetzt auch von ihm.
Den will ich immer noch gucken, den habe ich noch nicht geguckt.
Also The Fountain finde ich mega, weil er so total bildgewaltig ist. Bei Darren Aronofsky mag ich halt wirklich sehr, dass es auch Filme sind, die die audiovisuell funktionieren, aber wo man meistens nachdenken muss. Also nicht beim ersten Mal. Also Massa zum Beispiel, hatte ich im Kino gesehen und dachte mir nur so, okay, den musst du sofort nochmal gucken und bin dann sogar ein zweites Mal nochmal ins Kino gegangen, weil beim ersten Mal habe ich nicht verstanden.
Das Ding ist, es gibt Filme, die gefallen mir auch richtig gut. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, von diesem chinesischen Typen, den ich letztens geguckt habe. Shanghai Express, glaube ich, heißt der. Sagt euch das was? Mhm. Heißt der so? Gibt auch so eine Play-On-Veröffentlichung. Der ist auch audiovisuell geil, aber der Film ist halt einfach, ich finde es halt, also ganz ehrlich, und das ist bei Fountain, wenn der Film mich gar nicht catcht und super langweilig ist und super zäh ist und du sitzt dann und denkst, boah, also für mich ist der Indikator, will ich ans Handy gehen. Das ist wirklich so mein Indikator. Wenn ich habe, ans Handy zu gehen, weißt du was?
Stimmt, Black Swan, der war ja auch von ihm gewesen, ja, und The Wrestler.
Was ist denn jetzt los?
Was denn?
Was war das denn?
Was denn?
Jetzt war ich einfach weg, oder was?
Nee,
du bist da. Ich glaube, ganz kurz gehakt bei dir, aber...
Stimmt. Ja, also was ich sagen wollte ist, wenn Filme so scheiße langweilig sind und ich ans Handy will, dann ist immer kein gutes Kennzeichen.
Naja, das stimmt natürlich, ja. Jo, haben wir das Thema abgeschlossen.
Ja, du hast gar nicht, dein Redeanteil ist heute 5%.
Ja, der war jetzt nicht so hoch, nee, das stimmt schon. Aber es war ja auch, ihr habt ja viel mehr zu dem Film zu sagen gehabt wie ich. Ich habe ja keine Ahnung gehabt.
Kannst du dann bitte jetzt 5 Minuten Outro quatschen?
Nee. Du, ich habe gesehen, du hast Dings geguckt im Kino jetzt hier. Wie ist der Film nochmal, der dritte Teil von diesen Dingsreihe?
Haunting in Venice.
Und war scheiße.
Ja, soll ich dazu noch gerade 5 Minuten sagen, wenn wir jetzt hier zusammen sind?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen Bienen fand ich ja auch nicht so prall.
Ah. Der erste war schon cool, Mord im Orient Express.
Da war das Original viel besser.
Ja, das Original ich habe das Original nicht gesehen.
die sehen aber alle so künstlich aus. Der dritte jetzt auch so künstlich.
Also das Problem ist tatsächlich, der erste, der hat ja auch schon dieses schlimme CGI.
Genau.
Und der zweite ist ja nur CGI.
Noch schlimmer. Noch mehr,
der
ja.
Der zweite ist richtig schlimm.
Der dritte ist jetzt endlich mal kein CGI.
Oh.
Aber eine Katastrophe vom Bild. Also,
das ist ja viel zu dunkel. Und keine Highlights irgendwie. Ich habe den auch am Samstag gesehen.
Oh.
Spätvorstellung.
Super dunkel. Also, der Film ist durchgehend dunkel. Die Kamera, ich weiß bei Gott nicht, warum der Kameramann oder der Regisseur sich überlegt hat, wir filmen alles mit einer beschissenen Weitwinkelkamera. Weil dadurch das Bild teilweise unfassbar scheiße aussieht und die Charaktere so langgezogen sind, es sieht manchmal auch richtig kacke aus. Also es ist einfach immer in diesem riesen, du siehst halt, weißt du, die dürften ihre Arme nicht auseinander machen, weil die hätten dann so lange Arme, aber sind halt so langgezogen. Dann sind da Einstellungen, es gibt die erste Szene, wo er träumt, wo da die Tauben gefüttert werden. Und dann kommt doch diese Krähe oder was ist, nee, die, der irgend so ein Vogel und piekt so eine Taube auf. Das ist, das ist so voll an so 70er Jahre Horrorkino angelehnt, die Einstellung. Die Treppenstufen sind so schräg, der Bildausschnitt ist so ganz komisch gewählt, aber es ist durchgehend ein ganz komischer Schleier auf den Bildern. Es wirkt unscharf, es wirkt richtig dilettantisch, es wirkt überhaupt nicht klug, aber es soll so, und gut, es soll aber so klug wirken, so nach dem Motto, wir haben einen ganz besonderen Bildausschnitt gewählt. Halt deine Fresse, du hast einfach nur einen Scheißbildausschnitt gewählt, hast einen beschissenen gaussischen Zeichner draufgelegt, hast dann einen Film draufgelegt, hast dann nochmal einen Weichzeichner draufgelegt und hast das Ganze dann viel zu dunkel gemacht. Also das ist so scheiße, das Bild. Und den Plot und den Twist riechst du ja schon 10 Meter aus Entfernung. Ich kenne das Original wieder nicht, aber...
Also ich weiß gar nicht, gibt es zu dem Agatha Christie-Roman überhaupt eine Originalverfilmung? Die Buchvorlage, ja, aber deshalb hatte ich mich eigentlich sehr auf den Film gefreut, weil es halt das erste, sage ich jetzt mal, die erste Verfilmung war mit Kenneth Branagh, wo es halt kein Original gibt, weil da bin ich absolut bei Zimi, auch dem Orient Express und auch Tod auf dem Nil, die Originale, die sind 1000-mal besser, obwohl sie schon viel, viel älter sind. Und auch hier Tod auf dem Nil, teilweise in Original-Drehplätzen gedreht und alles.
Genau.
Das Remake ist Greenscreen hoch 10.
Die waren bestimmt nicht mehr richtig auf dem Schiff?
Ich glaube, nein. Also definitiv nicht in der Wüste.
Nee.
Keine Ahnung, wo sie waren, aber nicht in der Wüste. Und deshalb hatte ich mich auf den Film sehr gefreut, weil ich dachte, da haben sie endlich mal die Chance jetzt mit, weil das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich diese Filme geguckt habe. Die Darstellung von Hercule Poirot finde ich ja gar nicht mal so schlecht von Kenneth Branagh.
Die Darstellung ist schon cool, aber was halt ja? wirklich...
Aber
mich hat halt auch diese Horrorelemente haben mich halt auch genervt.
Ja,
das ist super unnötig. Du musst doch keinen Detektivfilm machen, wo auf einmal Horrorelemente kommen, die halt wirklich Horrorelemente sind. Also Jumpscares und bla bla bla. Dicker, wofür? Ich gucke mir doch nicht jetzt... Ich habe den Trailer schon gesehen und war beim Trailer schon so, boah, das sieht aus wie der schlechteste Horrorfilm der Welt. Und dann meinte mein Kollege, damit liebe Grüße an Frieda, meinte so zu mir, ey, das ist der dritte Teil von bla bla bla. Und ich war so, okay. Habe ich wirklich nicht gesehen, bis kurz vor Ende. Und wo man ihn das erste Mal erkennt. Und dann war ich halt auch so, ey, ach, nee. Und den Plot, wie gesagt, du riechst es meilenweit. Da gibt es auch diese ganz schlimmen, das wirst du ja immer lieben, Zimmi. AKA, wie heißt es, Landkarte mit Strichen drauf gemalt, wo man hinfährt, Terminator-mäßig. Also du siehst einmal schon so richtig so, das ist die Lösung. Okay.
Ja, ich habe auch ja nicht mehr mitgekriegt, dass der jetzt auf immer damals mal irgendwo gehört hat, der rauskommen soll. Und jetzt ist auf immer, als ich gesehen habe, dass du im Kino bist, habe ich gedacht, oh, ach, der ist im Kino jetzt gerade.
Ich glaube, das liegt aber auch mit daran, dass einfach jetzt ja nicht mehr richtig viel promoted wird, gerade aufgrund des Autorenstreiks. Ja, also der Film ist doch super low-key gelaufen, einfach so, der lief einfach. Und ich muss auch sagen, er wirkt halt auch, also ich persönlich habe es so empfunden, das kann natürlich jeder anders empfinden, aber ich habe den als sehr lieblos empfunden und sehr, komm, wir bringen den jetzt raus.
Der gefällt, eigentlich also, Film, der direkt für Stream eigentlich wäre, normalerweise.
Ja. Ja,
war, glaube ich, nicht, vom Nil nicht auch gleich per Stream oder kam die auch im Kino?
Sofort.
Ja, wollte gerade sagen.
Ich glaube halt, dass das vielleicht aufgrund dessen, weil wegen Autorenstreik, dass sie gesagt haben, ins Kino, aber dafür ist der halt einfach, also fürs Kino ist das wirklich, das ist peinlich, finde ich, dass der
Film hat ja auch so keinen mega großen Cast jetzt, ne? Außer jetzt Kenneth Branagh und Michelle Yeoh. Spielt aber er jetzt irgendwie keiner großartig mit?
Er hat einen guten Cast, er hat gute Schauspieler eigentlich so, die ihre Sache super machen, aber diese, ich finde es halt todesfrech, also der wirkt halt einfach nicht fertig.
Das stimmt, ja.
Der wirkt nicht rund. Das ist so ein Film, wo du läufst und du stolperst die ganze Zeit, denkst du, warum bin ich schon wieder hängen geblieben? Also nicht, meiner Meinung nach nicht zu empfehlen, aber...
Werde ich auch nicht nochmal gucken, definitiv nicht.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Geiles für euch habe, was ich euch empfehlen kann. Ich habe doch gerade... Was habe ich denn die Tage geguckt? Cujo habe ich jetzt das erste Mal gesehen.
Cujo, was war das denn?
Den Hund, Stephen King. Der mit dem bösen Hund.
Labrador. Ja, stimmt, ja. Oh, der ist ja auch schon.
Ja, der war aber kacke, hat mir nicht gefallen.
Schön.
kann ich euch nicht empfehlen. Sisu habe ich gesehen.
Oh ja, der ist blöd.
Sisu kann ich euch empfehlen, allen. Also, das ist ja ein geiler Film. Wirklich,
hat er richtig gefallen. Flo, hast du den gesehen?
Nee, den habe ich leider noch nicht gesehen. Habe ich im Kino verpasst und muss ich mir noch besorgen.
Also die Zweitauflage oder die Erstauflage, man weiß ja nicht, wie genau es hantiert wird, aber die ist jetzt auch wieder mehr verfügbar. Ist ja mein Hauptkommentar unter meinem Video. Gibt es ja überall? Ja, aber den gab es trotzdem für 2 Monate gefühlt nirgendwo zu kaufen hier. Penisse.
Ja, die lag jetzt, wo ich mit Manuel in München war, da im Müller, da lagen die haufenweise aus.
Ja. Also ich habe hier, ich bin ja hier durch die Stadt gelaufen, ich habe überall angefragt, ich habe allen gesagt, bitte kann ich den Namen? Nee, haben wir nicht. Ist ja ein Lager? Nee. Könnt ihr zuschicken? Nee. Dann habe ich bei Amazon, da haben die mir auf einmal gesagt, ja, 1,5 Monate Wartezeit. Da war ich so, verarscht mich nicht. Und dann habe ich ihn über eBay geholt. War vollkommen in Ordnung. Aber das hat mich ja tierisch genervt. Und jetzt ist er wieder verfügbar. Ey, wie gesagt, finde ich geil. Kann sich jeder holen. Lohnt sich. Erinnert mich wirklich an eine spaßige John Rambo-Version. Mit Klamauk und geile
Szenen. Ja, die Effekte sehen auch gut aus.
Irre. Die Szene, wie der die Mine wirft in der ersten Dings und dem Typ einfach gegen den Kopf wirft. Ich bin gestorben. Das hat nicht gerechnet. Einfach eine fucking Tretmine jemand an den Kopf werfen ist. Und das ist eine geile Szene. Heftig.
Ja, mit dem Wasser, mit dem Boot da, wo unter Wasser ist.
Yo.
Ja, also der hat schon geile Szenen.
Oh, ich bin da weg.
Ja, wir wollen nicht so viel erzählen, sonst ja, Flo will den noch, muss den noch gucken, sagen wir mal so.
Ich werde mir mit Sicherheit irgendwann mal angucken.
Ja, doch, den kannst du dir angucken. Der ist mal was anderes. Der ist nicht so diese 0815 Actionfilme, die du sonst immer so kriegst. Der ist schon mal.
Der ist schön. Das ist wirklich ein richtig guter Film. Ich habe den mit einem Kollegen zusammen geguckt und er war so, boah, Ach, ich weiß nicht, das sieht richtig dumm aus. Ich weiß, wollen wir nicht was Sinnvolleres gucken? Ich sage, ey, ganz ehrlich, lass uns den gucken. Ich habe vieles Gutes gehört. Er so, naja, der beste Film des Jahres wird es nicht werden. Ich so, ey, ganz ehrlich, ich habe gehört, dass der Film richtig gut sein soll. Stell dich darauf ein, dass der vielleicht Oppenheimer vom Thron drängt. Und er ist wirklich, er meinte so zu mir, so, kannst du nicht vergleichen, aber Top 5 bis für ihn auch dieses Jahr definitiv Sisu.
Ja, doch, der ist wirklich top.
Schön.
Lo, hast du noch irgendwas Schönes?
Ich habe in letzter Zeit echt nur ins Klo gegriffen mit Filmen, von daher. Ich hatte mir letztes Wochenende Retribution angeguckt und Hunting in Venice und das war ein Double Feature. Nee.
Retribution habe ich ja auch hatte ich ja im Kino geguckt und da ist echt, das muss man einfach ganz klar dazu sagen, also es ist ja, gibt drei Retribution-Verfilmungen. Mhm. Eine deutsche, gibt es hier auch noch eine asiatische?
Ich glaube, eine asiatische war es, ja.
Und gibt es nicht so eine schwedische auch noch? Irgendwas war da. Ich hatte das Gefühl, auf jeden Fall, was man positiv an dem Film sagen muss, ist, Liam Neeson, das ist die erste Actionrolle seit ein paar Wochen, die ich ihm abkaufe. Weil ich finde, er macht halt keine Action-Stunts selber und man hat nicht Angst, aber die habe ich ihm abgekauft, die Rolle.
Ja, ich meine, der Mann wird auch nicht jünger. Aber irgendwann muss man halt zurückstecken, definitiv.
Ich habe Manu auch gesagt, kennt ihr diesen Liam Neeson, das Watergate, also von ihm, dieses Rabbit Hole?
Nee.
Liam Neeson pinkelt sich wohl regelmäßig ein, wenn er Fotos mit Fans macht.
Okay.
Ihr müsst mal googeln, einfach Liam Neeson Pisse oder Piss. Super witzig. Man sagt, es gibt die Theorie von, er ist halt immer betrunken und er gibt einen Scheiß drauf. Aber auch natürlich, dass da nicht so witzig, dass er vielleicht irgendein Prostata-Problem hat oder so. Mhm. Aber er ist wohl auf Fotos regelmäßig, und das gibt's wirklich, ist kein Scheiß, du googelst und es sind super viele Fotos, ist er einfach mit einer vollgepissten Stelle da vorne. Hey. Super lustig. Du kannst eingeben, deswegen Liam Neeson. Ich finde das super lustig. Gibst du schon ein? Googelst du schon?
Natürlich, ja.
Guck's dir an, das ist super lustig.
Ja, und davor das Wochenende hatte ich Equalizer 3 gesehen. Fand ich auch nicht wirklich gut. Mhm. Also,
ja, war okay. Ich fand ihn besser wie den zweiten Teil.
Ja, das schon, aber
war auch nicht schwer.
War kein guter Film, nee. Hat mich auch nicht so wirklich begeistert. Ja, und dieses Wochenende steht dann, wo ich aber auch schon meine Hoffnung sehr runtergeschraubt habe, Expendables 4 an.
Der soll richtig kacke sein.
Ja, wo ich den Trailer schon eigentlich nicht gut finde, aber.
Den Film skippe ich komplett. Also das tue ich mir nicht an, weil ich Expendables 3 schon mega scheiße fand und 2 fand ich auch schon kacke. Und ich bin das einzige, Zimmy versinkt richtig in dem pissenden Genießen.
Ach, das kann ich echt sein.
Das ist echt!
Das ist hier. Ich glaube, in der Hose pisst.
Ja! Das ist echt. Lest dir die Scheiße durch. Das ist ein total geiles Rabbit Hole. Gibt sogar Videos davon und so. Worauf ich richtig Bock hätte, Türme Expendables, ne? Und das wäre wirklich mein absoluter Favorite. Ich will einen beschissenen Expendables mit Serienkillern oder mit Horrorfiguren. Junge, wie geil wäre das bitte? Wenn wir so einmal Expendables haben, wirklich Jason versus Freddy versus Hellraiser versus alles. Oh, hätte ich Bock da drauf.
Aber er sieht doch immer aus, ob er besoffen ist, ja?
Okay, ja, das kann ich sagen hier. Der ist immer wahrscheinlich, dass er sich voll hacke und dann ein.
Dann von Fans erkannt wird und dann halt ein Selfie mit denen macht. Sehr schön.
Den doch egal, ob er Pisser an der Hose hat, das ist Liam Neeson. Würdest du ein Foto machen, wenn Liam Neeson vor dir stehen würde und du siehst, er hat sich definitiv in die Hose gepisst?
Ja, jetzt definitiv ja. Tja.
Ah, jetzt weiß ich, was ich geguckt habe die Tage. Stepfather habe ich geguckt, das Remake. Mit Amber Heard, ja. Amber Heard.
Okay.
Fand ich gar nicht so kacke, fand ich jetzt auch nicht gut, aber fand ich gar nicht so kacke. Aber da ist mir eine Theorie aufgekommen, die ich mit einem Kollegen hatte. Oder eine Frage. Das ist eine Gewissensfrage. Ich finde, da erkennt man tiefenpsychologisch, wie ihr so drauf seid. Würdest du das schönste Wochenende der Welt, also du bist vorausgesetzt, ist, du bist Single oder deine Frau gibt den Freifahrtschein oder was auch immer. Ne? Also stell dir das Szenario aus, wie du willst. Aber Amber Heard lädt dich ein und sagt, ey, komm eine Woche mit in meine Villa. Wir haben das schönste Wochenende der Welt. Ich mache alles für dich. So, wir machen alles, was du willst. Das kann jetzt wirklich alles sein. Das muss ja jetzt nicht, kann ja auch sein, dass ihr Monopoly spielt oder so. Sie dir Sachen kauft oder was auch immer, schön Frühstück macht. Aber Es endet mit dem Johnny Depp-Skandal. Sie kackt dir wirklich ins Bett. Sie kackt dir ins Bett und du liegst dann wirklich da in ihrer Kacke. Würdest du das machen? Würdest du dich darauf einlassen? Denk drüber nach. Ihr müsst nicht antworten. Ich will es nur mal in den Raum gestellt haben. Ich habe ein paar Tage rumgetragen und war so, ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, seitdem man jetzt so hört, wie geistesgestört hier ist, ja.
Boah, wenn, ey, stell dir das mal vor, wie irre musst du sein. Also wenn das, ich weiß ja immer noch nicht, ich war nicht dabei, keine Ahnung, ich möchte mir da kein Urteil zu erlauben, aber wie krass musst du bitte drauf sein, dass du mit deinem Typen da rumstresst, irgendwelche Fotos inszeniert und dem am Ende einfach vor Wut ins Bett kackst. Junge, wollt ihr mich verarschen?
Also, habt ihr, das sagt schon was über deinen Geisteszustand aus, definitiv.
Habt ihr die Netflix-Serie geguckt, da, über den Vorfall, also diese Gerichtsverhandlung?
Nee. Noch nicht.
Denkst du wie heißt Amber vs. Depp, glaube ich, oder so? Okay. Sind wirklich drei oder vier Folgen, die ist eigentlich sehr gut gemacht.
Okay, werde ich mir mal angucken.
Ganz einfach, haben sie wirklich so alles aufgefasst, so wie gesagt, da wurde ja alles aufgenommen. Ja, die war ja komplett öffentlich. Und dann haben sie halt auch mal so wie YouTuber oder Influencer, die dann da auch Videos zu gemacht haben, dann zeigen sie und wie die ganze Stimmung war von den ganzen Fans, auch da vorm Gebäude immer und so was alles. War schon interessant auf jeden Fall.
Also,
wie gesagt, die haben Beto auf jeden Fall einen Schuss weggehabt. Also da steckt
ein
Hochschaukel, definitiv.
Natürlich ist Johnny Depp komplett, guck dir den mal an, wie zugeguckst und was, das ist ja auch so geil. Also das muss ich aber halt auch sagen und deswegen finde ich das Ganze auch so ein bisschen, ist mir scheißegal, wie, was, wo, ich will gar keine Partei ergreifen, aber ich finde, was man halt sagen muss, ist, der Umgang mit seinem Problem ist Johnny Depp auf jeden Fall souveräner, weil er da einfach sitzt und sagt dann so, was hast du gemacht? Also ja, da habe ich halt eine Ecstasy gefressen. Und dann, ja, dann kam der und der vorbei und wir haben irgendwie ein bisschen gekokst. Was denn ein bisschen? Ja, so, ja, ein bisschen halt für $200-$300 so. Weißt du, alles schon so ein bisschen. Und so, weißt du, und dann, ja, dann habe ich meine Hose runtergelassen. Oder, weißt du, ist halt einfach so, er ist so ganz, und sie ist da ja immer so, und das finde ich halt so krass, auch Amber Harts Anwältin ist ja einfach so sehr unsympathisch. Und bei Johnny Depp gewinnen halt durchgehend an Sympathiepunkte. Und das muss ich ja sagen, ich liebe diese Ausschnitte zwischendrin, wenn so geile Gespräche kommen oder so, in, so Verhörsszenen, die habe ich schon gesehen, so immer mal auf, bei YouTube oder TikTok, Instagram oder wo auch immer. Aber dass ich ja schon manchmal denke, das ist schon todeslustig. Und ich finde es auch irgendwie geil, dass so ein Prozess so öffentlich ausgetragen wird. Also ich finde es sehr spannend. Ich habe das sehr mitfiebernd verfolgt.
Ja, wie gesagt, die haben sich beide gegenseitig hochgeschaukelt, denke ich mal. Da hätten eigentlich am besten beide aus dem Weg gehen sollten, nachher zum Schluss, als es beendet ist und dann die Sache erledigt, weißt du? Wäre vielleicht für beide am besten gewesen.
Ich glaube, ich weiß auch nicht, was, also ganz ehrlich, wenn du das so manchmal mitkriegst und liest und hörst, was da alles bei Stars so schief läuft, ich bin manchmal auch nicht traurig, dass ich keiner bin. Also ich glaube, das wäre schon.
Ja, ich glaube, ab einer gewissen finanziellen Möglichkeit verlierst du eigentlich einfach jeden Bezug zur Realität. Ne? Wenn der allein schon sagt, $200, das ist für den nichts, wenn wir 3,50 Euro ausgeben.
Ja, ich glaube tatsächlich eher, es hat damit auch ein bisschen was mit deiner Charaktereigenschaft zu tun. Es gibt ja genug Stars, die trotzdem sehr alt und erfolgreich sind und sehr souverän auf dem Boden geblieben sind, die auch ihre kleinen Malheurs mal hatten oder so, aber ich finde auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt egal wen, Clint Eastwood oder auch einen Robert De Niro, Al Pacino, bla bla, angucke, die haben auch alle ihre Exzesse gerade in den 70ern, 80ern gehabt und gefeiert, das will ich gar nicht ausschließen. Aber die kommen trotzdem auch so, von denen gibt es wenig dreckige Wäsche, sage ich mal, hoffentlich, und ich hoffe, das bleibt auch so. Dann gibt es
Leute wie
Keanu Reeves, die ja trotzdem durch deren ganzen dummen blöden Schicksalsschläge sehr souverän am Boden geblieben sind, wobei der ja auch einen gewissen Schlag weg haben soll, also so super, super, super sympathisch. Ich habe da schon ein paar Storys mal mitgekriegt. Ich habe den ja jetzt zweimal live gesehen, bei der Premiere von John Wick 3 habe ich ihn getroffen und auch ein bisschen mitgekriegt und wo waren das andere? Bei noch irgendeinem Event, und da hört man dann und sieht man auch so ein paar Sachen, da denkst du schon so, aber das weiß man auch nie, wie das so wirklich so ist, aber ich glaube, es gibt über viele die Sachen. Ich glaube aber, deine Charaktereigenschaft ist das Wichtige. Und Johnny Depp ist so ein Typ, der war in den 80ern schon super erfolgreich und hat schon relativ früh angefangen, durchzudrehen und einen gewissen Status auszuleben. Und wenn du kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn du 5-6 Jahre ein Party-Life führst mit sehr viel Chemie, sehr viel Alkohol, sehr viel Weibern, sehr viel Dingen, die von denen wir Normalsterblichen, sage ich mal, so träumen könnten würden. Und die hat er definitiv gefeiert. So, dann kriegst du einen Schlag weg. Also jeder hat in seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis eine Person, von der er weiß, der hat mal die ein oder andere Drogenex-Phase vielleicht gehabt oder probiert oder angetestet. Und jeder von uns kennt, glaube ich, keinen Menschen, der länger als 5 Jahre sowas gut weggesteckt hat. So, irgendwann kommt der Schlag und Johnny Depp steht da einfach komplett zugekleistert bis oben hin. Und der hat sich so viel weg kaputt gemacht, auch über seinem Kopf. Nicht ohne Grund schläfst du beim Eisessen halt ein, was ja auch gestaged war angeblich, aber also ich glaube, das ist so, er ist halt charaktermenschlich auch so ein bisschen, hat so ein paar Problemchen. Und ich glaube, da gibt es noch so 2, 3 andere Stars, die halt auch so sind. Ich glaube, das macht nicht das Geld. Ich glaube, wenn der arm wäre, wäre der auch ein Wichser. Also würde ich jetzt einfach mal so dem unterstellen.
Oh ja, mag sein. Mal sehen. Aber das Geld unterstützt es natürlich. Ne? Er kann sich dann halt Sachen leisten, die man sonst halt nicht könnte. Oder man muss halt in die Beschaffungskriminalität reinrutschen.
Das ist unser weiteres Thema. Zimmy, du denkst jetzt, du warst zu, keine Chance. Wir reden jetzt auch 90 Minuten über Beschaffungskriminalität.
Ja. Kommen wir zum Ende, oder?
Beschaffungskriminalität. Also,
Nee, war eine schöne Runde. Obwohl ich heute nicht ganz so viel quatscht habe, aber es war halt sehr schön, euch zuzuhören. Und ja.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Schön, dass du da warst.
Schön, dass du da warst, sehr gerne. Mein Abschlussstatement ist, kauft euch Hightension und hört euch wirklich, guckt den Audiokommentar. Irre. Ist ein wirklich guter Audiokommentar.
Schön. Und nächste Mal denn die Jubiläumsfolge.
Ja, wir brauchen noch ein geiles Thema.
Das ist eine Überraschung.
Okay.
In diesem Sinne würde ich sagen,
Beschaffungskriminalität.
Beschaffungskriminalität. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.